Matthias, Kaffee. Er redet nicht. Er jammert nicht. Er macht einfach seinen Job. Ich mag Kaffee. Das dachten sich anscheinend auch enge Freunde dieses Podcasts. Die Rede ist von Coheed and Cambria. Mal wieder. Dass man als Band in Zeiten von Corona erfinderisch werden muss, Matthias. Das hat sich in den letzten 12 Monaten immer wieder gezeigt. Und auch die Popularität unserer geliebten braunen Brühe scheint seit dem März 2020, bitte verzeiht mir den Ausdruck, exponentiell zu wachsen. Für Coheed also die perfekte Gelegenheit, um sich mit J. Jersey Coffee Roasters zusammenzutun und einen eigenen Bandcafé auf den Markt zu bringen. Und natürlich steht auch dieses Produkt aus dem Hause Coheed in Verbindung mit dem vom Frontman und Mastermind Claudio Sanchez erschaffenen Universum The Amory Wars. Mit den zwei Hauptfiguren, Coheed und Cambria Kilgannon. Deren Codenamen, Matthias, sind übrigens ähnlich cool. Diese lauten nämlich The Knowledge und The Beast. Und exakt so heißen die beiden Kaffeesorten, die man nun käuflich erwerben kann. Ich zitiere mal kurz aus der Produktbeschreibung. The Beast wird, wie könnte es anders sein, als Kaffee mit Biss beschrieben. Für Kaffeekenner da draußen, Medium Dark Roast Hint with Espresso. Und The Knowledge hingegen kommt etwas milder daher. Die Köstlichkeit hier ist ein Dark Light Blend mit Geschmäckern aus Äthiopien und Südamerika.
Hier, Kaffee-Conflo muss uns da helfen, der muss uns das übersetzen
Kaffee,
in Deutsch.
Shoutout an Kaffee-Conflo. Matthias, ich hatte ja bereits gestern die Aufgabe gestellt, folgende Frage zu beantworten. Würde unser heutiger Gast Sibi ebenfalls ins Kaffee-Game einsteigen? Wie hieße sein Kaffee und mit welchem Slogan könnte Sibi versuchen, diesen edlen Tropfen unters Volk zu bringen?
Sie trinken Hafner Spezial, volle Bohne, gegen kein Bock, kein Bock, kein Bock.
Und genau so heißt die Ausgabe 54 von Thank You for the Music.
Thank You for the Music. Der Podcast für alte, neue und gebrauchte Musik. Mit Daniel und Matthias.
Und Sibi. Aromatisch, süßlich, ausgewogen, balanced, besonders bekömmlich, full-bodied, gehaltvoll, harmonisch, hocharomatisch, raffiniert, reichhaltig, rund und samtig. All das sind zweifelsfrei Wörter, die man heranziehen könnte, um diesen Podcast zu beschreiben. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zu Episode 54 von TYFTM. An meiner Seite wie immer mein allerliebster Pumpkin-Spiced-Latte-Kumpel Matthias. Hey!
Make it grande!
Und heute bei uns zu Gast, viele kennen ihn als Mitglied der Band Itchy. Nun schickt er sich an, unter dem Namen Sibi hier sein erstes Album zu veröffentlichen. Seinen Kaffeenamen hat Matthias bereits ausführlich zum Besten gegeben. Hi Sibi, welcome to the show.
Wunderschönen guten Tag.
Hi.
Yay. Wie geht's?
Mir geht's prächtig. Und ich find's ja geil, dass wir gerade jetzt schon über Kaffee reden, weil ich werde nicht ins Kaffee-Game einsteigen. Ich bin schon mega tief drin und bin Kaffee- und beziehungsweise Espresso-Freak.
Okay, ich habe ja gesehen, du warst just jüngst in einer etwa in Deutschland nicht ganz unbekannten Spielshow und auf dem Social-Media-Kanälen dieser Show hast du gesagt, du wirst den Gewinn in einen Urlaub und in eine neue Kaffeemaschine investieren.
Also jetzt pass mal auf, ich war jetzt in ein paar Podcasts zu Gast und nach 7 Sekunden auf Wer will Millionär zu kommen, das hat auch noch keiner geschafft.
Nee, stopp, Dennis beim Fusecast war früher, er hat gesagt, ich spare mir das, normalerweise wollte ich, der war auf jeden Fall früher.
Na, ich glaube, nee, er war echt, ich würde sagen, er war nach einer halben Minute, aber ihr wart wirklich direkt.
Ich habe den Namen nicht genannt, no name dropping und es geht um die Kaffeemaschine, dude, come on.
Ja genau, also. Ja, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, eine Kaffeemaschine vom möglichen Gewinn zu kaufen. Und zwar so eine richtig teure, die kostet irgendwie 5.000, 6.000 Euro. So eine richtig schöne Siebträger, der Ferrari unter den Siebträgermaschinen.
So eine La Familia oder sowas? So.
Eine La Marzocco.
Oh.
Und die Sache ist die, dann habe ich ein bisschen Gewinn nach Hause mitgebracht und habe mir dann geschaut, hey, wie die kaufe ich und so. Und dann fiel mir aber auf, dass ich eigentlich meine Traummaschine schon gekauft hatte vor ein paar Jahren. Nämlich eine Becerra Lastrega, das ist eine mit Handhebel, eine Siebträgermaschine. Also so richtig für die Liebhaber. Und da dachte ich mir, wieso soll ich jetzt für ganz viel Geld eine Maschine kaufen, wenn doch eigentlich meine Lieblingsmaschine schon vor mir steht, mit der ich jeden Tag 5 bis 6 perfekte Espresso für mich zubereite. Und dann habe ich es gelassen.
Ja, hast du auch recht. Kann man auch andere Sachen mit anfangen.
Genau. Matthias, wiederhol noch mal kurz den eventuellen Produktnamen, den du gepitcht hast zu Beginn der Sendung.
Der Sibi Spezial. Nee, Quatsch, Hafner Spezial habe ich gesagt.
Hafner Spezial und dann? Wie war der Slogan?
Volle Bohne gegen kein Bock, kein Bock, kein Bock.
Bist du zufrieden, Sibi?
Ich würde sagen, das ist ordentliches Mittelmaß.
Okay, ich habe jetzt schon abgegessen. Ich habe. Pass auf, wenn wir jetzt du hast auch einen Rekord aufgestellt. Du bist der erste Gast in unserem Podcast, bei dem ich nach 5 Minuten 25 schon abgegessen hatte. Das war wirklich, habe ich noch nie geschafft.
Ja, was du allerdings schaffst, mein Freund, ist doch sicherlich ganz kurz allen Leuten, die uns heute vielleicht zum ersten Mal hören, zu erklären, was hier in der Regel passiert und was auch heute Sibis Aufgabe sein wird, welche Gut. Mitbringsel er sozusagen am Start haben muss.
Dann nehme ich nochmal einen tiefen Schluck von meinem Sibi-Spezial, weil den keiner mag außer mir.
Volle Bohne.
Volle Bohne. Ja, Thank You for the Music ist ein Podcast, der mittlerweile über ein Jahr auf dem Buckel hat. Der ursprünglich daraus entstand, dass Daniel und ich uns immer Songs hin und her geschrieben haben. Hey, wie findest du den? Wie findest du den? Ja, irgendwann haben wir einen Podcast draus gemacht, haben uns gedacht, wenn wir uns eine GEMA-Lizenz zulegen, dann können unsere Zuhörer die Songs auch direkt mithören. Wir können ein bisschen anekdotisch darüber fachsimpeln. Dann hat sich ergeben, dass wir uns jede Show einen neuen, einen alten, einen gebrauchten Song mitgeben und mitbringen. Der andere kennt den Song vorher nicht, er kennt nur einen kryptischen Teaser, darf dann natürlich auch vorher mal versuchen zu erraten, was damit gemeint ist. Ja, das war so die Geschichte vom ersten Jahr, dann kam so eine kleine Pandemie und wir haben festgestellt, dass sich dieses Konzept hervorragend eignet, die musikalische Genese von Gästen darzustellen, weil wenn also zeig mir, welche Musik du hörst und ich sag dir, wer du bist. Ja, das machen wir jetzt schon eine ganze Weile, Stück für Stück, immer wieder mit dem Gast und heute mit dem Sibi. Und ich hoffe, Sibi, du hast uns auch Teaser mitgebracht.
Aber natürlich.
Ach, wir versöhnen uns
noch. Ich bin richtig gut vorbereitet.
Ich merk's, wir versöhnen uns noch. Das wird noch ein Ding
natürlich,
mit uns.
Das wird noch. Es ist ja bisher auch eine Hassliebe. Weißt du? Also das ist ja geprägt von Liebe. Nur mit nur ein bisschen Hass eben angereichert.
Das kenne ich. So geh ich jeden Tag zur Arbeit.
Sibi, magst du uns deine Teaser kurz nochmal vorstellen oder habe ich das, was du gerade gesagt hast, du bist gut vorbereitet, so verstanden, als ob man dir da nochmal kurz unter die Arme greifen müsste? Nee, die hast du vor dir, oder? Alter Profi.
Die habe ich natürlich vor mir, ich musste mal kurz suchen.
Ja.
Also es dauert vielleicht noch etwas länger, bis ich sie gefunden habe, aber ich kann sie, glaube ich, gut, ich weiß noch irgendwie, wie sie ging.
Ja.
Soll ich jetzt mal anfangen, oder?
Dann fangen wir doch mit dem alten Song an.
Im Zweifelsfall spiele ich ein wenig die Soufflöse.
Nee, also pass auf. Der alte Song ist ein Gute-Nacht-Lied von alten Herren aus San Francisco.
Da habe ich eine Vermutung.
Auf jeden Fall. Ja, ich habe dann auch einen Tipp später, aber wir hören uns erstmal die anderen Teaser an.
Achso, dann kommt der neue Song. Das würde ich beschreiben mit Barbershop-Musik auf New School gemacht.
Da bin ich blank. Völlig
mich auch.
Der
leider,
ist auch richtig schwer. Also der ist auch wirklich schwer. Habe ich fast nicht erraten. Und der gebrauchte Song ist hat ein Video mit Adidas-Schuhen und Drogenabhängigen, die beide eine große Rolle spielen. Und das ist mein gebrauchter Song.
Da bin ich auch auf einer heißen Spur.
Ja, ich hatte ja heute Mittag in unserem Vorbereitungschat geschrieben, dass ich glaube, so 1,5 zu haben. Bei alt bin ich mir relativ sicher, bei gebraucht so halb, neu habe ich leider nichts. Ey, Matthias, weißt du, wir haben folgende Frage noch nie gestellt und heute wollte ich sie mal loswerden. Sibi, als wir telefoniert haben, so vor einer Woche ungefähr und ich dir erklärt habe, wie das hier funktioniert, war es dann so, dass du mehr oder weniger sofort wusstest, welche Songs du in den Kategorien platzieren würdest oder hast du einen Moment drüber nachdenken müssen?
Ich habe schon ein bisschen nachdenken müssen, aber es war jetzt nicht so schwer, weil einfach, es gibt halt schon so Phasen in einem Leben, die einen irgendwie prägen und Songs, die dann doch stärker sind oder präsenter. Und deswegen kam ich eigentlich relativ schnell drauf. Aber ich fand es total interessant, einfach da mal drüber nachzudenken.
Ja.
Also wir versuchen auch immer so ein bisschen rauszuarbeiten, ob man das dann noch in deinen neuen Songs hört. Deswegen hören wir am Schluss auch noch einen Song von dir, Tag für Tag hast du ausgesucht, den wir dann uns nachher noch anhören werden. Und dann gucken wir mal, ob wir da so noch ein bisschen was wiederentdecken.
Ich habe mich total gefreut, Matthias. Sibi ist, glaube ich, der erste Künstler, den wir hier zu Gast haben, der unsere TYFTM Jukebox, die Playlist, in der alle Songs, die hier jemals besprochen wurden, versammelt sind, im Vorfeld gelobt hat. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Die Playlist also, könnt ihr gerne irre. Abonnieren.
Ja, mach ja. Das mal wirklich. Ohne kann ich werde es selbst abonnieren, weil da habe ich wirklich ganz viele von meinen Lieblingssongs wiederentdeckt und ich ja. höre sehr, sehr vielschichtig Musik schon immer und da waren wirklich ganz viele, ganz unterschiedliche Songs, die in meinen Top 100 Ever Songs drin sind und das hat mich total gefreut.
Abo lohnt ja, sich, nice. Alle zwei Wochen kommen drei neue dazu.
Heute sogar vier. Wahnsinn. Ja ey,
in Medias Res oder was?
Ja, ich würde sagen, wir bleiben bei dieser neuen Ausrichtung. Jetzt in den letzten Ausgaben haben wir es ja immer so gemacht, dass wir relativ früh schon den ersten Song gehört haben. Und ich glaube, das machen wir heute auch. Sibi, du kannst doch ein letztes Mal überlegen, ob du auch in der Reihenfolge vorgehen möchtest, in der du uns die Teaser vorgestellt hast, oder ob du eventuell eine andere Reihenfolge haben möchtest. Uns ist das gleich, du entscheidest.
Ich würde sagen, wir fangen an mit alt, dann gehen ja. wir auf gebraucht und dann auf neu.
Cool. So sei es. Okay, also Sibi hat geteasert in der Kategorie alt. Ich wiederhole das nochmal. Gute Nachtlied von alten Herren aus San Francisco. Matthias.
Also, ich
Da räuspert er sich erst noch.
Ja. Ich habe eine Vermutung und Daniel, ich möchte dir mal so präsentieren. Geh ins Bett, kleiner Depp, mach schon, komm, sei nett.
Ja, witzigerweise wäre auch ein guter gebrauchter Song. Ja. Ne? Matthias spielt hier natürlich an die, wie heißt der Song dann eigentlich von JBO? Heißt er Schlafkindlein Schlaf?
Keine oder? Ahnung, aber es geht auf jeden Fall um eine Coverversion von Enter Sandman im Original von Metallica. Und da wir den Song nicht in der Kategorie gebraucht hören, denke ich mal, sind die netten Herren aus San Francisco James Hetfield und Co., richtig?
Die alten Herren, ja.
Die alten Herren, ja.
Genau, ihr habt ja recht. Ich glaube, ihr seid beide drauf gekommen, oder? Kann man schon sagen. Ja. Und ja, das war genau der Song, den ich gemeint habe.
Ich habe noch kurz nachgedacht am Anfang, aber die alten Herren haben es dann entschieden, wobei ich mir auch nicht sicher, die Queens of the Stone Age kommen auch aus Kalifornien, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, ob die aus San Francisco kommen, weil ich meine, die haben einen Song, der Lullaby heißt. Das hätte auch gepasst, aber okay. Die eindeutig älteren Herren und safe aus der Bay Area kommen, sind natürlich Metallica. Ja, Sibi, bin ich gespannt, was du uns jetzt dazu erzählen wirst, weil Matthias hat es ja vorhin gesagt, natürlich schaut man dann bei den Mitbringseln auch so ein bisschen auf das, was sich heute in der Musik des Gastes so wiederfindet und ohne dir allzu nahe treten zu wollen, Metallica hört man jetzt nicht sofort in deinen Songs oder würdest du mir da widersprechen?
Also augenscheinlich erstmal wahrscheinlich würde ich dir nicht widersprechen, aber ich glaube so gerade auch bei den ersten Alben und ich habe schon so ein bisschen Metal-Einflüsse, die immer wieder durchklingen. Mhm. Ich finde, bei einem neuen Song von mir keinen Bock, ist mir erst heute aufgefallen, weil den musste ich auch in einem Interview mit anhören und dann habe ich, den musste ich mit anhören. Das war fürchterlich. Ja, es war ganz schlimm. Aber das habe ich auch so ein paar Muted-Gitarren und so, da dachte ich, okay, da kam es mir wieder, das könnte schon auch so ein bisschen der Einfluss gewesen sein. Jedenfalls war es so, dass ich ab 1992, ich würde mal sagen bis 2000, wahrscheinlich einer der allergrößten Metallica-Fans der Welt war. Und das ist nicht übertrieben, ich war wirklich obsessiv Metallica-verrückt. Ich wollte James Hetfield sein. Ich habe seine Gitarre gekauft, damit ich mich noch mehr so anhöre. Ich hab seinen Klamottenstil teilweise kopiert. Ich habe alles über ihn gewusst. Es war wirklich krass und habe auch Metallica ganz früh schon dann live gesehen mit 13, 14 und war einfach
auf welcher Tour war das?
Auf der Live Shit
Okay, das war Tour. Zu welchem Album?
Das war also quasi, das war das, die Live-Episoden nach dem Black Album. Und dann immer wieder gesehen und dann waren Load-Tour und Reload-Tour und alles, was da noch so kam. Und hab, wie gesagt, jedes Produkt, jeden illegalen Mitschnitt, da gab es früher, es hieß Disc Center, da gab es so einen kleinen DIN A6-Katalog, ganz dick. Und da gab es dann CDs eben zu bestellen und ganz viele so Audio-Mitschnitte von Shows, Bootlegs, genau. Und die habe ich mir alle natürlich bestellt. Ich habe Sachen im Fernsehen mitgeschnitten auf VHS, also irre. Und ich war einfach nur tierisch krasser Fan. Und der Höhepunkt war quasi, also ich habe dann auch immer Sachen gefangen. Ich habe zwei Schweißbänder von James Hetfield, habe ich immer noch zu Hause.
Geil.
Und ich rieche von Zeit zu Zeit da dran und es riecht immer noch nach James Hetfield. Keine Scheiß. Kein Scheiß. Auch bin ich ein bisschen verrückt. Dann habe ich Sticks von Lars Ulrich gefangen, Plex von allen. Also es war wirklich, war krass. Und wie gesagt, der Höhepunkt war dann, dass ich 1999, da kam das S&M Symphonie Live Album raus. Und da haben Metallica in San Francisco eine Show gespielt oder in New York, in San Francisco haben sie es aufgenommen. Dann haben sie in New York eine Promo-Show gespielt und in Berlin. Und mein Kumpel, mit dem und dessen Vater ich zu allen Shows immer gegangen bin, weil der Vater war Metal-Fan und der hat uns dann eben im Alter von 12, 13 Jahren zu AC/DC, Iron Maiden,
geil,
Kiss, Metallica mitgenommen. Ja, genau. Und wir waren halt mit 12 und 13, die kleinen Piefkes eben in der ersten Reihe. Das Gitter ging einem bis zum Hals. Man ist fast gestorben, weil hinter einem die ganzen 150 Kilo bierbäuchigen, schweißgetränkten und Alkohol sich über sich schüttenden Männer standen und wir sind fast gestorben, aber dachten einfach, wir sind die krassesten. Und und dann mit diesem Kumpel bin ich dann 1999 zu diesem Symphonieorchesterkonzert gefahren. Da haben wir irgendwie Gott sei Dank Tickets ergattern können. Da sind wir mit 16 oder 17, wie wir da waren, mit dem Zug 6 Stunden nach Berlin gefahren. Waren, wie gesagt, obsessive Fans und dann haben wir gedacht, hey, wir gehen einfach schon einen Tag früher, übernachten dann in einem Hotel dort und fahren schon ganz vormittags zur Halle. Da vielleicht sehen wir die Metallica-Typen. Und dann haben wir uns halt irgendwo hinter die Halle positioniert. Und da gab es dann so einen Abgang zu den Katakomben. Und wir dachten, nee, da werden wir sie bestimmt sehen. Wir wussten natürlich damals noch nicht, dass so eine Band wie Metallica wahrscheinlich halt eher kurz vorm Auftritt abends mal rangekarrt wird. Aber dann waren wir da so und komischerweise, da waren auch sonst keine Fans, weil irgendwie wahrscheinlich keiner so verrückt war. Und dann standen wir im Tiefgarageneingang des Velodroms in Berlin und kamen halt immer wieder Leute angefahren so. Und irgendwann kam einer vorbei, der hatte um seinen Hals so einen Backstage-Ausweis hängen, halt mit Metallica-Logo und so. Und wir haben den Ausweis gesehen und hätten fast ejakuliert. Und haben dann den Typen angesprochen. Ja, hey, wo hast du denn den Ausweis her? Das ist ja krass. Und der so, ja, ich spiele bei den Symphonikern.
Ah.
Und wir so, oh, nicht. Und der so, ja, ich spiele was ich, Trompete oder irgendwie sowas. Und dann wir sind niedergekniet vor diesem Typen schon. Das war für uns der größte Star in dem Moment. Und dann sagte er, und es war so nachmittags um 15 Uhr, sag ich mal. Und dann sagte er so, ja, ihr habt der Bock, beim Soundcheck mit dabei zu sein.
Ach, krass.
Und uns ist halt die Kinnlade runtergeklappt. Und wir so, haben kein Wort rausgebracht. Und wir so, ja, auf jeden Fall. Und der Moment, ich check mal kurz. Irgendwie ein paar Minuten später kommt er zurück mit so Klebepässen und sagt, ja, kommt mit. Und dann sind wir, oh, ich habe Gänsehaut, ich habe krass, ja, riesige Gänsehaut im Moment, weil ich weiß noch alles. Dann sind wir da durch die Katakomben geführt worden, in so einen Sitzplatzblock in dem Velodrom, wo dann ein paar Verwandte von den Symphonikern eben auch noch waren und sind dann da reingeführt worden und haben dann von dort eine Stunde lang den Soundcheck mit Metallica und dem Symphonieorchester dort einfach nachmittags angeschaut und konnten es nicht fassen.
Irre.
Wir konnten es nicht fassen, haben dann natürlich krasse Fans, wir waren nach jedem Song, habe ich James gerufen.
Geil.
Ich glaube, er hat mal irgendwie hochgewunken, das war der schönste Tag in meinem Leben. Und dann haben wir tatsächlich diesen Soundcheck schon eine Stunde lang anschauen können, quasi die Hälfte der Show. Okay. Und was war irre interessant, und dann da hätte der Tag eigentlich beendet sein können, dann wäre es schon alles gelaufen gewesen, und dann abends eben noch das Konzert, und ach, es war einfach irre. Und deswegen muss ich sagen, Metallica und auch dieser Song, das war der mit einer der ersten Songs, den ich in der Live-Version so von ihnen mitbekommen habe. Und das hat mich einfach tierisch geprägt, muss ich sagen.
Ich will gleich nochmal eine Frage stellen zum zweiten S&M-Album, was du davon hältst, aber ich würde, glaube ich, jetzt einfach mal unseren Hörern die Chance geben, wer Enter Sandman nicht kennt.
Ich wollte auch so einen blöden Spruch machen.
Ja,
so, genau. Ich wollte auch so was sagen wie...
Wer Enter Sandman nicht kennt, der macht jetzt den Podcast bitte aus.
Ja, genau.
Alle anderen hören jetzt einfach mal Enter Sandman.
Aber Moment kurz, wird der jetzt gespielt?
Ja, wenn du den
anmachst, dann wird von meiner Playlist.
So wie
okay, weil ich habe jetzt gerade, die Live-Version noch in die Playlist geschoben, mit der ich quasi Metallica Liebhaber geworden bin.
Also soll
ich
die mal anmachen jetzt?
Ja, nehmen wir die.
Worauf du Bock hast.
Ich könnte noch das Intro von der Show dabei sein. Vielleicht muss ich ein bisschen vorspulen. Kann ich alles machen, oder?
Das ist klar, Logo.
Okay. Genau, da kommt das erstmal das Intro von
Ennio Morricone.
Genau. Und allein da war einfach wenn man auf einer Show von Metallica war, so damals, wenn dann das losging, da war alles krass. Da war einfach alles krass. Ganz tolles Intro. Ich spule mal weiter vor. Und man merkt dann, da kommen sie jetzt gleich hoch. Publikum wird laut. Man kriegt wieder noch mehr Gänsehaut. Jetzt geht's dann gleich los. Ach, ich bin wieder Teenager. Mhm.
Da merkt man, dass wir fast ein Jahrgang sind. Ich habe ein ganz, ganz ähnliches Verhältnis zu Metallica, aber dazu später. Jetzt erstmal die alten Herren.
Ach, das ist dieser Song Enter Sandman jetzt. Ja? Ich glaube, ich könnte den mit verbundenen Augen bei Rockband spielen.
Ja. Ja, ich könnte den auch mit verbundenen Augen auf der E-Gitarre spielen.
Das ist
auch
klar,
wenn ich es jetzt wahrscheinlich schon seit 20 Jahren nicht mehr gemacht habe, aber da ist es Muscle Memory am Start.
Ist auf jeden Fall auch das coolere Statement, dass man den mit verbundenen Augen auf einer richtigen Gitarre spielen kann. Das erinnert mich
mit meinem Kumpel, bei dem ich auf dem Konzert war, haben wir so krasse Sachen gemacht. Wir haben mal Silvester 0 Uhr, also den Jahreswechsel, so getimed, dass 0 Uhr und 0 Minuten und 0 Sekunden bei dem Explosionsknall, der jetzt gekommen war.
Frohes Neues Jahr.
Geil.
Genau. Und in dem Moment in seiner Wohnung kam seine Oma rein und hat gesagt, was macht ihr da?
Und sie, geh raus, es ist gerade der geilste Moment in unserem Leben.
Großartig.
Ach, es ist einfach nur geil.
Wir nehmen mal kurz mal den Refrain mit.
Jason Newsted, Zweitstimme, schon geil.
Für mich auch nach Cliff Burton der zweitbeste Bassist.
Er war eine coole Socke so.
Oh yeah. Ich würde mal sagen, bis hierhin, Sibi. Machst du noch Päuschen?
Ich mach Pause, ja.
Danke. Ja, das ist genau die Frage. Cliff Burton, Jason Newsted und jetzt Tuyo, wie heißt er mit Vornamen? Robert.
Rob Trujillo.
Genau. Wer ist der Basser für dich?
Also für mich ist Jason Newsted der Basser, weil er
ich
zu der Zeit eben der Basser war. Genau, er war der coole, jüngere Typ da mit den geilen Haaren und der halt seinen Bass cool gespielt hat und abgegangen ist. Ja, deswegen ist er mein Liebling, aber natürlich, ich glaube, jemand, der Metallica mit den ersten Alben kennengelernt hat, der wird immer Cliff Burton sagen, und jemand, der es erst später kennengelernt hat, wird Rob sagen, jemand, der wahrscheinlich von Musik am meisten Ahnung hat, wird auch Rob sagen, weil er ist ja schon ein guter Bassist. Und er macht es halt auch richtig gut und ist jetzt auch schon über 20 Jahre Bassist von Metallica, was einen wirklich fertig macht.
Erinnert ihr euch an dieses Casting damals? Das war ja kein
Natürlich.
Casting, ja, aber klar. Also als die intern gecastet haben, was sie für Szenen gezeigt haben, dann bei MTV, dass die Leute um den Block rumgestanden haben beim Proberaum und so, ne? Ich dachte vorhin kurz, als Sibi dazu angesetzt hat, uns von seinem Highlight zu erzählen, dass er sich vielleicht auf die vakante Stelle sogar beworben hätte, aber da warst du wahrscheinlich noch einen Ticken zu jung für, ne?
Da war ich zu jung. Also wäre ich da, wäre ich da irgendwie 22 gewesen, ich wäre in der Schlange gestanden. Aber hätte wahrscheinlich wenig Chancen gehabt. So gut ich, da hätte man, glaube ich, so gut spielen können, wie man möchte, aber gegen den Ozzy Osbourne-Bassisten hat man wahrscheinlich wenig Chancen.
Ey, nichtsdestotrotz, ne, auch wenn der ganz kurz kratzt, auch wenn der schon eine Nummer war zu dem Zeitpunkt, überleg dir das mal, du bekommst dann den Anruf und die sagen, Digga, du bist jetzt übrigens der neue Bassist von Metallica. So,
ja, das hat er auch erzählt, ne? Hat er auch erzählt, so wie es für ihn auch war. Und er hat, glaube ich, direkt eine Million Vorschuss angeboten bekommen, so, was für ihn wahrscheinlich auch die Härte war.
Ja, wobei, aber wenn wir das gesagt bekommen würden, schon mal noch eine ganz andere Ausnahme, weil er war halt vorher immer schon nochmal der Bassist von Ozzy Osbourne und hat halt mit Zach Wilde in der Band gespielt, so, ist jetzt auch nicht so schlecht.
Das stimmt.
Ist jetzt auch nicht so schlecht. Ey, Wahnsinn, dass du das, also nochmal zurück zu der Bassistennummer. Es gibt ein Ding, wo ich einfach Gänsehaut kriege, das sind die vier Worte von Cliff Burton auf der Kill 'Em All, wo du einfach nur hörst, Bass All, Take One, da geht dieser Kippschalter um und er fängt an, dieses Bass-Solo zu spielen. So, alter Fuck. Deswegen habe ich einen Bass in die Hand genommen. So, deswegen war mein erstes Instrument mit Saiten Bass. Und ich bin zu der Zeit, also ich bin in der Grundschule zur Metallica gekommen mit meinem Cousin, der ist 10 Jahre älter, der hat mir Hörspielkassetten mit Metallica und Guns N' Roses überspielt und hat immer auf die zweite Seite dann aber nochmal so Sachen gemacht, die ich mir auch mal anhören sollte. Da waren dann so Smashing Pumpkins und Soundgarden dabei, fand ich alles kacke, zu der Zeitpunkt zumindest.
Ja, kann ich verstehen, fand ich damals auch alles kacke, im Vergleich zu Metallica eben, war mir eh alles scheißegal, so muss ja Metallica sein.
Ja.
Ich habe auch tatsächlich mit E-Gitarre spielen angefangen, so zu der Zeit oder auch mit aus dem Grund, so mit 12, 13. Und da habe ich dann, weil ich alle Songs von Metallica spielen konnte dann irgendwann, da habe ich mich teilweise in meinem Musikzimmer im Keller von unserem Elternhaus, habe ich mich halt 6 Stunden lang, habe ich mich da eingeschlossen, habe alle Metallica-CDs nacheinander eben durchlaufen lassen, habe alles mitgespielt. Ja, und dann war halt der Tag auch rum.
Und du hattest wirklich diese schwarze Explorer?
Natürlich.
Geil.
Ja, das war so, musste man haben.
Musste haben. Deswegen habe ich auch, bei Daniel hat es angesprochen, bei Rockband niemals nach Rockband 2 umgestellt, die Gitarren, weil bei Rockband 2 war eben eine Explorer mit dabei und die konntest du bekleben, wie in diesem komischen schwarzen Rautenmuster, wie die Gitarre von James Hetfield. Und,
ja, die ist ja ein neueres Modell. Ich habe natürlich die Original. Aber es ist apropos Original, ich muss Original jetzt aufs Klo und zwar richtig dringend. Können wir kurz Pause machen?
Na klar, kein Problem.
Ja?
Ja.
Perfekt.
Dann bis gleich.
Egal. Ja.
Wir moderieren das Ding einfach durch.
Aber Logo, klar, kein Problem. Hast du so eine Verbindung zu Metallica, Daniel?
Nein,
gar nicht. Ne?
Also, wird vielen Leuten wehtun und es ist auch gut, dass Sibi gerade nicht da ist. Vielleicht lassen wir es dann einfach nicht in der Show, wir überlegen uns
das. Wir lassen das voll drin.
Ich finde das natürlich gut, ne? Aber ich bin halt nie so darauf abgegangen wie ihr. Ich habe die auch noch nie live gesehen, würde mir das natürlich auch gerne mal angucken, aber bin da jetzt auf gar keinen Fall so bibelfest wie ihr. Aber da stelle ich dir mal eine Frage, die es gibt ja auch viele Metallica-Tribute-Bands und so weiter. Manche von denen auch ziemlich gut, ne? Ja, doch, ein paar von denen. Also ich habe mal eine gesehen in Frankfurt. Und jetzt wollte ich dich fragen, bei so einer Tribute-Band, da muss man ja schon drauf achten, dass wenn man das Tribute durchzieht, dann richtig, ne? Jetzt sind die auch mit dieser Ouvertüre aufgetreten in so einem kleinen Club in Frankfurt. Und da war ich mir dann nicht sicher, ob mir das nicht eine Spur zu viel ist.
Ach, ich weiß nicht. Also ich habe eine gute gesehen, die hießen Metakiller. Die waren brauchbar. So. Den Rest, den ich gesehen habe, war alles Plunder.
Ich glaube, in meinem Fall waren es tatsächlich Metallica. Also Metallica. Wie der Fluss.
Oh,
ja.
Das ist eine Coverband.
Ja.
Ja, wir haben es gerade von Metallica Tribute Bands.
Na cool.
Also ich habe eine gute gesehen, das war Metakiller. Das war das Einzige, was halbwegs brauchbar war. Aber,
ja, das ist immer so ein, Pflichtding, ne? Wenn man eine Tribute-Band startet, dann muss man den Namen irgendwie verwursten, ne?
Ja, das ist wie Friseure, die Pflicht haben, irgendwas mit Haaren im Namen zu haben.
Ja.
Idioten.
Ja. Ja, das ist krass.
Ich erzähle jetzt mal mein Metallica-Erlebnis/Fail, weil so man wird jung und in der beginnenden Adoleszenz hast du Metallica und Metallica ist einfach die Macht. So bis zur Reload war Metallica die Macht. Das war dann, müsste 99 gewesen sein, Sibi, du korrigierst mich.
Ich glaube 98 oder 97, nee, 98 glaube ich. Ja, egal. Okay,
irgendwie so in dem Eck, 9., 10. Klasse. Und dann kam so andere Musik, dann kam der Punk mit dazu und was weiß ich was. Und dann habe ich meine Liebe zu Metallica tatsächlich wirklich wiederentdeckt durch Rockband, weil es auch eine Rockband Metallica Edition gab. Und die Death, und die Death Magnetic Tour wurde von diesem Rockband Metallica Spiel präsentiert. Und wir hatten uns das natürlich vorher schon geholt. Grüße an dieser Stelle an Schrodi, der immer sein Wohnzimmer, seinen Riesenfernseher und die Kreditkarte seiner Eltern zur Verfügung stellte, damit wir auch alle Download-Songs kaufen konnten.
Nice.
Und ja, da hatten die in der Festhalle in Frankfurt die Bühne aufgebaut, Death Magnetic mit diesem Sarg. Die Bühne hat ja eine Sargform gehabt. Und ich weiß noch, es waren Diamond Head und noch irgendeine Band. Ich glaube, es war sogar Machine Heads, waren zweimal Heads, genau, und Metallica waren auf der Tour, waren Vorgruppe von Metallica. Ich habe beide Bands nicht gesehen, weil wir angestanden haben, um im Foyer der Festhalle auf der großen, auf einer nachgebauten großen Sargbühne Metallica auf Rockband zu spielen. Und da haben wir tatsächlich auch Enter Sandman gespielt. Und ich habe auf Expert auf der Plastikgitarre den Bass hinterm Rücken gespielt. Und spiele das Spiel, und im Moment gehen alle Leute. Ja, weil halt die Vorbands rum waren und Metallica anfing. Also wir haben quasi das Foyer der Festhalle leer gespielt auf Plastikgitarren.
Genau, muss man auch mal schaffen.
Muss man auch mal schaffen, ne? Ich habe gerade Daniel schon mal gefragt. Daniel ist nicht so bibelfest, was Metallica angeht, lässt sich aber gerade gern von uns wegtragen. Hast du noch so einen Die-Hard-Fan-Fact von Metallica, den du unbedingt unseren Hörern mitgeben musst?
Ein Fan-Fact?
Oder irgendwas so.
Also ein Fanfact ist so zum Beispiel, dass dieses Cover der Load-CD besteht aus Blut und Sperma. Ja, dieses Kunstwerk auf dem Cover besteht aus Blut und Sperma. Wollte ich nur mal, das kann ich halt mit Wissen prahlen.
Das ist gut.
Und genau, noch ein mein Fanfact, was mich auch noch total umgehauen hat damals, und zwar bei einem der ersten Metallica-Shows war in Stuttgart auf einem Open Air, eine Metallica Open Air, das hieß Blind Man's Ball. Und da war, den ganzen Tag waren Bands, da waren Marilyn Manson, da war Bush, waren da, noch viele andere Bands. Und da war vorne eben so ein abgetrennter Bereich vor der Bühne, wo sehr wenige Leute eben nur rein durften. Und wir sind natürlich ein bisschen zu spät gekommen für diesen Bereich, weil da wurden halt die wahrscheinlich 3 Tage lang dort gecampt sind, die sind halt da reingekommen. Und dann haben wir halt da im Einlass von diesem vorderen Bereich so gefragt, hey, können wir da auch rein, wir sind so krasse Fans. Und die so, nee, kommst du gar nicht rein, auf keinen Fall. Da hättest du früh dich anstellen müssen, da hättest du nämlich hier diesen Stempel so bekommen. Und dann wir so, okay, was für ein Stempel. Ja, und dann hat er so gezeigt, dass alle Leute, die da vorne drin waren, hatten so einen riesen Stempel über die Hand, da stand drauf Teilnehmer. Und wir so, ja, kommen wir da echt nicht rein, okay, scheiße. Dann haben wir irgendwie Trübsal geblasen, haben uns irgendwo auf die Seite gesetzt und sagen so, fuck, da kommen wir jetzt nicht rein. Und dann dachte ich so, hey, lass uns so einfach versuchen, den Stempel zu faken. Und dann haben wir uns einen Kuli besorgt, wirklich einen Kugelschreiber besorgt, haben uns Teilnehmer so auf die Hand geschrieben. Irgendwann kam einer voraus vorne und musste auf Toilette und wir haben gesagt, können wir kurz das abmalen? Dann haben wir Teilnehmer auf unsere Hände geschrieben und dachten, okay, wir müssen jetzt zu einem anderen Eingang auf der anderen Seite und müssen jetzt so tun, wie wir tun würden, wenn wir jetzt schon zum dritten Mal raus und reingehen ja, aufs Klo. Genau. Das ist das Normalste für uns. Wir wissen schon, wie das geht. Dann sind wir da so hingelaufen. Natürlich wahrscheinlich man hat es uns wahrscheinlich aus 100 Meter Entfernung angesehen, wie nervös und wie Schiss wir hatten. Und dann sind wir so hingelaufen, haben ganz lässig, wahrscheinlich völlig unlässig, eben unsere Hand so gezeigt. Sind durchgekommen, dann habe ich mich umgedreht und ich sehe, wie der Typ, der Security-Typ checkt, okay, die haben sich reingeschmuggelt, und wie der ansetzt, hinter uns herzurennen. Und wir rennen vor ihm weg und rennen im Zickzack durch diesen vorderen Bereich, durch diese paar hundert Leute, die da waren, und haben ihn tatsächlich verloren, oder er uns. Und dann waren wir da drin. Wir waren da drin. Und hatten dann halt das Glück, die ganzen Bands halt wirklich aus den ersten 3 Reihen oder so anzuschauen.
Geil. Geil. Ja. Die-Hard Metallica-Fan, muss ich wirklich sagen.
Ja, war wirklich so. Aber ich habe dann auch Metallica so den Zugriff ein bisschen verloren. So die letzten, also ich muss sagen, die letzten 20 Jahre habe ich nur noch sehr, sehr selten gehört.
Und dann eher auch die alten Sachen. Ne? Erinnerst du dich noch, MTV-Video-Zeiten, was beim Black-Album immer unten drunter als Albumtitel stand? Da stand nämlich nie Black-Album, stand immer noch Self-Titled. Metallica.
Ah, echt? Ich dachte, es stand immer Metallica. Metallica.
Ja.
Also, ja.
Warum ich darauf anspiele, dein Albumtitel ist ja quasi auch nur sehr kurz und eigentlich nur Sibi hier Volume 1.
Das hast du sehr gut abgelesen.
Das habe ich sehr gut abgelesen. Steht auch vorne auf der Platte. Ich musste nicht mal rumdrehen. Nein.
Ja, ich habe mir eine Zukunft offen gelassen.
Finde ich.
Als Sibi hier.
Wollte gerade sagen, das ist aber auch jetzt so das Damoklesschwert, was jetzt über dir schwebt. Da muss jetzt auch noch was hinterherkommen.
Es muss nicht. Es kann ja auch für immer Volume 1 bleiben. Ich habe zum Beispiel eine Autobiografie von Bob Dylan, das heißt, glaube ich, auch Volume 1 oder Nummer 1 oder so. Ich hätte es auch im Nachhinein, rege ich mich ein bisschen auf, dass ich mein erstes Album nicht Volume 3 genannt habe.
Das wäre
einfach, um die Leute zu verwirren und alles suchen, hey, wo ist 1 und 2? Aber ja, das heißt Volume 1 und jetzt kann ich auf jeden Fall irgendwann mal eine Volume 2 machen. Oder wirklich dann auch eine Volume 3 und dann habe ich es immer noch.
Genau, und die 2 gibt es nur in einfacher Ausführung als Minidisc irgendwo, wurde nur in China released oder irgendwie sowas. Da ist ja nur ein Song drauf.
Minidisc. Ich habe tatsächlich letzte Woche meinen Minidisc-Spieler zumindest auf den Haufen getan, den ich zum Wertstoffhof bringen möchte.
Ehrlich? Ich habe den noch und ich benutze den tatsächlich so als Recording-Device immer noch, weil die meisten Minidisc-Player konnten auch gleich aufnehmen, hat eine Mikrofonbuchse.
Richtig gut in CD-Qualität.
Ja, also das war richtig, richtig taco und noch, das war noch zu der Zeit, bevor man halt mit dem Computer aufgenommen hat, aber wenn ich jetzt so schnell was aufnehme, mache ich das heute immer noch gerne mit Minidisc-Spieler.
Es ist absolut also
die jungen Zuhörer heute werden heute bestimmt denken, was sind das für alte Männer, die uns hier bespaßen?
Das macht mich wirklich fertig. Manchmal passieren so Dinge, so dass ihr jetzt anfangt, über Minidisc-Player zu reden.
Weil?
Ich habe, das glaubt mir jetzt keiner, wenn ich das erzähle. Ich habe letzte Nacht wahnsinnig, wahnsinnig schlecht geschlafen und immer wieder hier so wach und dann kurz gepennt und kurz was Schräges geträumt. Und ich habe tatsächlich von einer Tasche geträumt, die ich zu ganz frühen Uni-Zeiten mitgenommen habe. Und dort war, also als ich die Tasche ausgeleert habe im Traum, war mein alter Minidisc-Player drin. Das ist ja sowas von irre gerade, dass ihr das
Das ist ja, wirklich irre.
Das
Weil
ist
ich habe auch,
richtig,
seit, ich hab auch die letzten 18 Jahre wahrscheinlich nicht mehr an Minidisc gedacht, bis ich den gefunden habe bei mir im Keller.
Krass.
Völlig ja,
okay.
krass.
Aber gut,
das passt doch bei uns, oder?
Das
passt doch bei
ja,
uns.
Ja, es passt.
Ich finde, das ist keine Hassliebe mehr, es ist in Liebe umgeschwankt, das ist nur noch Liebe,
genau. Ich kann euch sogar noch sagen, was die letzte Minidisc war, man hat die sich dann ja selbst gemacht, ne? So, ja. da habe ich mir von Platte auf Minidisc überspielt, das Album von Solea, der Nachfolgeband von Texas is the Reason. Haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen im Podcast, als Dennis den Spruch brachte, der hat gesagt, die fand ich nicht gut, bei denen war es immer Solea. Grüße,
ach, stimmt,
ja. Raus an Dennis. Ja.
Grüße.
Ja, ey, krass, Minidiscs. Ja, hat sich irgendwie nie so wirklich durchgesetzt. Komisch, ne? Es war gar nicht so verkehrt.
Das war wie die also,
das war ein super Ding.
Ja.
Das war eigentlich ein super Ding, muss man sagen, aber ja.
Wenn man sich überlegt, vorher mit dem Discman, Anti-Schock von wegen, ne? So ja. bei jedem kleinen Bump, so ist die CD gesprungen, dass dir mit der Minidisc nicht passiert.
Ey, ich bin immer gelaufen, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, ganz, ganz starken Harndrang, weil ich halt nicht zu viel Bewegung machen müsste. Ich bin immer so in so einem Schleichergang, weil ich halt meine Musik durchhören wollte. So mehr gegangen. Aber weil du gerade sagst, Daniel, super Ding. Was auch ein super Ding ist, ist die Kategorie gebraucht im Podcast Thank You for the Music, den ihr mittlerweile fast 40 Minuten hört.
Und jetzt haben wir 40 Minuten über Metallica gesprochen quasi. Auch geil.
Ja.
Aber du hattest halt auch geile Sachen zu erzählen. Also die muss man auch loswerden, ja. Wenn du so Stories zu einer Band am Start hast, dann immer her damit. Ich wiederhole nochmal für die Vergesslicheren unter euch da draußen.
Also die gleiche alte, die sind wir nicht.
Genau. Wie der Teaser in der Kategorie gebraucht lautet. Video mit Adidas-Schuhen und Drogenabhängigen. Ja, mag ich mal den Anfang, Matthias?
Ne? Ja, bitte.
Bin mir nur so halb sicher. Also bei dem Video mit Adidas-Schuhen musste ich natürlich sofort an Run-DMC denken. Und jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich habe mir das Video nämlich nicht nochmal angeschaut von Walk This Way, du einfach nur davon ausgehst, beziehungsweise weißt, dass Aerosmith zu diesem Zeitpunkt ganz schön mit Drogen zu kämpfen hatten oder ob das im Video tatsächlich auch thematisiert wird, was ich mir bei MTV zu dieser Zeit nicht vorstellen kann. Trotzdem ist mein knallharter Tipp in der Kategorie gebraucht, dass es sich hier um eben diesen Song handelt, weil das ist ja schon ein gebrauchter Song, denn das Original von Walk This Way wurde ja nur von Aerosmith geschrieben. Aber ich habe nicht recht, Sibi, so wie du guckst.
Ich möchte nachschieben. Warte auf, Matthias. Ich habe heute Mittag in unserem Vorbereitungschat schon gelöst.
Ja.
Der Daniel hat recht mit dem Song. Es ist Walk This Way im Original von Aerosmith, danach mit Run-DMC, aber es ist die Version der Sugar Babes. Du hast gesagt, du willst unsere Playlist unangespitzt in den Boden rammen.
Ach so, ja.
Das wäre stimmt. Der Vernichter-Song auf der Playlist.
Nee, tatsächlich, aber ihr habt beide den richtigen Song auf jeden Fall ausgewählt und es ist natürlich die Version mit den Adidas-Schuhen von Run-DMC.
Geil.
Und die Drogenabhängigen sind in dem Fall tatsächlich Aerosmith, weil die natürlich sehr drogenabhängig waren in der Zeit davor, weil dieser Song, muss überlegen, Walk This Way ist von Aerosmith, war auch seinerzeit ein ordentlicher Song, ein Hit von denen. Und dann sind sie ein bisschen in der Versenkung verschwunden, weil eben die Art von Mucke Anfang der 80er nicht mehr so angesagt war und sie eben sehr stark mit Drogenproblemen zu kämpfen hatten. Also richtig krass. Sie wurden auch Joe Perry und Steven Tyler, die beiden Frontmänner, wurden auch Toxic Twins genannt, weil sie eben die sind halt fast verreckt an ihrem Drogenkonsum.
Hey,
und dann
Amphetamine sind Amphetamine.
Ja. Und dann haben Run-DMC mit Rick Rubin eben ihre Alben aufgenommen und haben diesen Song sozusagen mit Aerosmith oder von Aerosmith recycelt. Und dann ist es zu einer Coverversion gekommen, beziehungsweise einer Kollaboration. Das war so die erste Kollaboration von einem Rock-Act mit einem Hip-Hop-Act.
Ja.
Und diese Version ist so genial geworden und das Video ist auch so geil, weil es so die beiden Welten so geil zusammenfügt und das so mit sehr viel Augenzwinkern auch spielt und ich liebe
den
Song. Aber
Sibi, ganz kurz, dieser Drogenkonsum das Video für diejenigen, die es nicht kennen, das spielt ja, also das Konzept ist, dass Run-DMC und Aerosmith quasi in zwei benachbarten Proberäumen spielen, ne? Dieses Drogending, das sieht man nicht im Aerosmith-Proberaum. Da liegt jetzt nicht irgendwas allein rum oder so, ne? Weil es wäre unvorstellbar gewesen für Musikvideos zu dieser Zeit, ne?
Ja, das stimmt, aber ich meinte einfach, dass Aerosmith im Video zu sehen sind und die Bands sind irgendwie drogenabhängig.
Ist auch
aber
tatsächlich
super geraten.
Ist eine meiner frühesten, also von wann ist der Song? 1900, wie viel, 80?
89, 88.
Sowas, ja, ich glaube sowas, ja. Ich kenne es auch halt nur natürlich, oder habe es kennengelernt durch MTV.
Definitiv safe eine meiner ersten Erinnerungen an MTV. Natürlich dann mehrere Jahre später wahrscheinlich, als man dann MTV noch auf Englisch dann hier mit Ray Cooks und so weiter schauen konnte.
Oh, Steve Blaine, Ray Cooks, das waren die zwei Gesichter.
Aber geiles Video und halt auch das, worauf du gerade angespielt hast, dieses Rap-Rock-Ding ist dann ja in den Jahrzehnten danach durchgespielt worden im Prinzip. Es wird hin und wieder dann auch mal wieder neu erfunden, ne? Aber da mal auf den Anfang zu schauen und wie gut das auf Anhieb geklappt hat, das hören wir uns jetzt mal kurz an, würde ich sagen, oder?
Das hören wir uns jetzt an. Ladies and Gentlemen, this is Walk This Way.
Was kommt denn da für ein wüster Krach aus Frankfurt, Darmstadt, Offenbach?
Ja.
Für die Insider erklären wir gleich.
Ja.
Ja, Alter.
Einfach nur fett.
Ich hab das Video gerade so im Kopf. In dem Moment siehst du halt den Steven Tyler. Also das schwenkt ja immer zwischen den zwei Räumen hin und her. Ja. Und die gucken sich angewidert an, was machen die da? Hä? Guckst du rüber?
Ja.
Und jetzt geht er. Ach so, genau, jetzt Run DMC durch. Ich war im Kopf schon wieder so weit, dass er quasi gegen die Wand singt. Eine Kreissägenstimme, das ist so geil.
Mega.
Boah.
Ja, bis hierhin vielleicht erstmal
Solo, ja.
Können wir kurz drüber quatschen, wir können dann gerne nochmal später
einsteigen. Ja, wir machen nochmal einen Ausschnitt davon,
soll, das soll muss ich ausmachen?
Sein. Ja, mal kurz Pause, ja?
Ja.
Witzig,
mega. Dass das ist einfach nur wir geil.
Auch, witzig, dass wir auch diese Woche schon wieder hier so ein bisschen Hip-Hop-Klänge im Cast haben, ne? Nachdem wir das letzte Mal mit Jojo von Sperling auch schon den einen oder anderen Rap-Song gehört haben und hier, ja, jetzt die Mutter des Rap-Rock, ne? Sibi, erinnerst du dich an die Geschichte rund um das Video? Das ist ja nicht ganz ohne Probleme abgelaufen, glaube ich. Ne? Die haben sich regelrecht gezofft. So, es wäre fast dann nicht zu der Zusammenarbeit gekommen und so. Kannst du dich daran erinnern?
Nee,
ja, kann ja, ich mich ja, nicht erinnern. Das war, um ein Haar wäre die Geschichte geplatzt. Ich glaube, oh, okay. Das lag aber eher an den Drogenabhängigen, die da mit von der Partie waren. Ich glaube, Run DMC hat einen Bock da drauf. Und ich glaube, Steven Tyler hat sich da ein bisschen, ja, man kann sich schon vorstellen, wie eine Diva aufgeführt. Aber den genauen Kontext bekomme ich jetzt nicht mehr hin. Ja,
aber
bockstarkes
Sie müssen
Video.
Das auf jeden Fall beiseite gelegt haben, weil ich erinnere mich, das war nämlich eine meiner ersten MTV Award Shows, an die ich mich erinnere, an die Live-Performance von diesem Song. Wo
ich also ich kann mir halt vorstellen, dass er wahrscheinlich, weil er war ja da zu dem Zeitpunkt ein Rockstar, dem aber bei denen es halt von seit ein paar Jahren nicht so gut lief. Wahrscheinlich dachte der, was wollen jetzt diese jungen Hip-Hop-Typen mir sagen, wo es lang geht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es den ein bisschen gekränkt hat, aber wahrscheinlich, aber er hat, oder ich habe auch die Autobiografien von Steven Tyler und auch von Aerosmith, gibt es auch eine, gelesen und die haben natürlich dann schon sehr schnell gemerkt, dass die halt einfach dann mal kurz wieder von 0 auf 100 eingestiegen sind und einfach wieder die Heroes waren. Plötzlich waren sie halt coole Typen durch Run DMC eben und das haben die dann schon zu schätzen gewusst.
Und das war ja auch der Startpunkt wirklich für nochmal so eine zweite Karriere für Aerosmith. Also man erinnert sich danach an die ganzen Videos mit Alicia Silverstone und der Tochter von Steven Tyler.
Ja, das wurde ja riesig. Die wurden ja eine der größten Bands des Planeten und jetzt, die waren mal, quasi in den 70ern schon riesig groß, dann war es weniger und dann wurde es noch größer.
Wie schlecht hast du geschlafen wegen Alicia Silverstone, mal ehrlich?
Sehr schlecht geschlafen, ich auch, beziehungsweise ganz, dann irgendwann gut geschlafen, aber davor kurz schlecht.
Ganz, ja.
Ja, weil wir, ne, Jungs wie wir, die jetzt in den Jahren so 82, 83, 84 geboren wurden, wir uns war das wahrscheinlich damals gar nicht klar, dass das auch schon in den 70ern, 80ern eine einigermaßen große Nummer gewesen ist, weil wir kennen Aerosmith eben aus dieser Alicia Silverstone-Zeit, da mit Crazy und Crying und so weiter. Und
Love
dann
Elevator.
Und als wir und keinen Bock mehr auf die hatten wir dann wahrscheinlich, als wir den Soundtrack zu Armageddon gemacht haben. So, dann fanden wir es nicht mehr cool. Und die Generation vor uns fand es wahrscheinlich nicht mehr cool, als sie hier die Alicia Silverstone Videos gemacht haben. Also
mein Papa hatte Aerosmith Platten, so. Und fand die geil. Mein Papa hat mich übrigens auch zu Metallica gebracht. In dem Passat meines Vaters, silberner Passat, war auch, glaube ich, immer noch eine Kassette von Ride the Lightning. Da war nämlich unten
Ach,
im Passat.
Wahnsinn.
Ja, weil er hatte nämlich nicht die Rauchervariante mit dem Aschenbecher, sondern da war ein Schubfach, wo du vier Kassetten reindrücken konntest, mit so einem Knopf so rausschießen konntest. Und da klemmte die Ride the Lightning Kassette drin und ging nicht mehr raus.
Das ist gut, das ist wirklich gut. Alter. Mein Papa hatte eher so Musikantenstadelzeugs.
Mm. Ne, also mein Papa war eher so der Papa von deinem Kumpel, der euch mitgenommen hat auf die Konzerte.
Ja, das
also,
ist geil, so einen braucht man.
Clapton, dann hier Deep Purple war so mit eines meiner ersten Konzerte, wo ich mit meinem Papa war. So, das war schon, da konntest du ihn gebrauchen.
Kennt Sehr ihr? Gut. ihr seid, ich weiß nicht, Matthias, du bist so ein bisschen ein Gamer. Bist du ein Gamer, Sibi? Oder früher mal gewesen? Oder Retro oder
früher
so?
Früher eher, ja. Mhm.
Kennst du das Videospiel für den Super Nintendo von Aerosmith?
Es gibt ein Super Nintendo
Videospiel? Ich kenn's, ich kenn das Spiel für den PC und das habe ich geliebt. Da konnte man
das
quasi.
Das ist bestimmt dasselbe. Ja. Also das gleiche. Ich hab's auf dem Super Nintendo damals gespielt.
Ich glaube,
es
hieß Quest for Fame.
Ja, ich glaube auch.
Es war so, krass, da habe ich auch seit 25 Jahren nicht mehr dran gedacht. Da gab's beim PC ein
Plektrum. Man nennt das Minidisc-Phänomen.
ein Plektrum, das mit das war nicht mal ein USB, das war irgendwie mit dem Anschluss halt an Rechner angeschlossen. Und das war quasi, man konnte dann die Songs nachspielen. Geil. Aber das war so, dass die Idee war, glaube ich, dass man es auf einer Gitarre oder irgendwo halt so wie eine Gitarre spielt, aber die Technik hat nicht ganz so wirklich gut funktioniert, deswegen musste man es eher, oder habe ich es dann eher so als Schlagzeugstick benutzt und auf dem Tisch so im Takt geschlagen. Und man musste dann eben, ähnlich wie bei diesen ganzen Guitar Hero Sachen, musste man auf dem Takt eben die Aerosmith Songs nachspielen. Und man ist dann, hat angefangen als kleiner Typ, der in seinem Keller Musik macht. Irgendwann hat man eine Band dann gehabt, irgendwann ist die Band größer geworden, hat einen Plattenvertrag und am Ende konnte man mit Aerosmith auf der Bühne stehen, weil man dann der krasse Gitarrist war, den Aerosmith in die Band geholt haben. Und es war so ein geiles Spiel.
Geil.
Ja. Jetzt, da gibt's bestimmt ein Let's Play bei YouTube, so, wenn euch das interessiert, es gibt doch selbst zu diesem sagenumwobenen E.T.-Spiel, das erfolgloseste Videospiel aller Zeiten, selbst da gibt's doch mittlerweile so Let's Plays.
Ja, aber nehmen wir doch mal dieses Bild, so der kleine Gitarrist, der dann irgendwann seine Band hat und immer größere Gigs spielt und dann irgendwann nicht mit Aerosmith, aber doch mit einigen Größen und mit seiner Band auch wirklich sehr erfolgreich ist. Sibi, wie siehst du dich da mit Itchy und jetzt auch mit deinem eigenen Projekt wieder so der Junge, der angefangen hat, Metallica-Songs nachzuspielen? Und dann irgendwann bei großen Festivals und Konzerten auf der Bühne steht?
Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich bin da auch so dankbar und demütig, dass das wirklich auch ja so war. Also ich habe halt angefangen, wie gesagt, habe Metallica-Songs nachgespielt, habe mir vorgestellt, irgendwann mal müsste auch ein Rockstar sein, sag ich mal, und einfach auf so großen Bühnen spielen. Und natürlich. Und dann irgendwann mal, ich kenne Panzer, unseren Bassisten bei Itchy, seit ich 6 bin. Wir waren auch auf Shows zusammen im Teenager-Alter und mit dem habe ich so angefangen, dann mal irgendwie Musik zu machen. Und dann wird einem klar, okay, das Ziel sollte vielleicht nicht sein, so eine große Band wie Metallica zu werden, sondern überhaupt mal eine Band an Start zu bekommen und vielleicht mal im Jugendhaus spielen zu können. Und das hat man dann versucht und dann die erste Show, die war dann so krass. Ich weiß noch, nach der ersten Show, die ich jemals gespielt habe, in einem kleinen, neu eröffneten Jugendhaus in Zalach, das ist neben Eisling, in einem kleinen, noch kleineren Kaff als meine Heimatstadt. Dieses Konzert wurde übrigens von der Polizei beendet. Das
ja, geil.
Jugendhaus, das Jugendhaus, das an dem Tag mit unserem Konzert eröffnet wurde, wurde deswegen am nächsten Tag für immer geschlossen.
Geil.
Aber ich weiß noch, wie ich nach der Show über die Straße mit einem Kumpel gerannt bin und ich wusste in dem Moment, alles klar, ich möchte in meinem Leben nie wieder etwas anderes machen als Musik. Ja. Und ich kriege wieder Gänsehaut und das hat angefangen und dann spielst du das erste eigene Konzert und die erste eigene Tour mal und dann nimmst du die erste CD auf und einen Plattenvertrag und das erste Mal das Video auf MTV und was weiß ich, das erste Festival, das erste Mal mit deinen Helden spielen und diese Reise ist einfach nur so krass und ich bin so dankbar, dass ich das so alles erleben darf und dass ich jetzt seit ja über 15 Jahren ist es mein Beruf, mit dem ich meine Miete und mein Essen und so zahle. Ich habe in meinem ganzen Leben gefühlt noch nie gearbeitet, weil wir nach der Schule alles auf eine Karte gesetzt haben. Und dann relativ schnell irgendwie zumindest so viel Geld verdienen konnten, dass wir nichts anderes mehr machen mussten. Und das ist jetzt immer noch so. Und das ist einfach so krass, dass ich das Glück habe, das erleben zu können. Und da erkenne ich mich auf jeden Fall wieder.
Ey, du hast so eine schöne Brücke gebaut, auch zu so einer schönen Antwort. Aber ich habe noch was zum Thema Aerosmith und Videospiele.
Das hast du meinen ganzen emotionalen Moment, jetzt zerstörst du ihn wahrscheinlich mit irgendeinem Mist.
Aber ja, es ist tatsächlich Mist. Aber falls du es nicht kennst, aber ich gehe davon aus, dass du es sogar kennst, wirst du dich über dieses Fundstück freuen. Erinnert ihr euch an das Emo-Game?
Das Emo-Game? Nee.
Das war so ein Pixel-Game in den frühen 2000ern. Und ich lese euch jetzt vor, es gibt insgesamt 4 Teile. Emo Game One, ja, so hier die Beschreibung, hat den Titel A Get Up Kidnapping.
Oh.
So, the original released in 2002, the emo band The Get Up Kids gets kidnapped by Steven Tyler to be sodomized in his dungeon. And a group of emo rockers set out to save them, going on an adventure through suburbia, MTV Studios and Steven Tyler's dimension of evil that reveals the true origin of emo kids. Und da kannst du dann unter anderem mit hier Cedric von At The Drive-In und so weiter versuchen, die Get Up Kids zu retten, die, ihr habt gehört, was Steven Tyler mit denen vorhat. Das ist absoluter früher 2000er Trash. Kann man garantiert noch irgendwo spielen. Also Aerosmith auch im Videospielbereich eine verrückte Karriere hingelegt. Können wir auch schon mal
mega
festhalten.
Mega gut.
Krass, dass ihr das beide nicht kennt.
Null,
so, ich dachte, ihr sagt jetzt beide, ja, Emo-Game haben wir damals gespielt, alter Hut. So.
Wahrscheinlich habe ich davon mitbekommen irgendwo. Damals habe ich noch so PC-Spielezeitschriften gelesen und habe dann gelesen, was, Steven Tyler ist da der Bösewicht? Was wollen die Arschlöcher? Sowas möchte ich gar nicht sehen.
Ja. Darf ich, ja?
Bitte.
Okay, ich mach den Bogen wieder zurück.
Nicht, dass es hier heißt, ich bin nur für den Klamauk zuständig, ja.
Nee, das mache ich an sich. Nee, ja. Du hast gesagt, so mit den Helden auf einer Bühne stehen. Würdest du so spontan deine Bucketlist zusammenkriegen, so die Top 5? Also pass auf, ich nehme dir schon mal einen weg, Metallica ganz oben, aber so vergib mal noch 4, wo du sagst, die müssen noch kommen. Oder die habe ich mir auch schon erfüllt.
Also ich habe mir Gott sei Dank schon echt viele erfüllen können. Also klar, ich kam durch Iron Maiden, AC/DC und so weiter, kam ich natürlich zu der Musik so, und deswegen sind die natürlich schon die Helden. Das wäre natürlich alles krass. Oder Kiss, Mötley Crüe und so weiter. Aber ganz viele andere, mit denen habe ich tatsächlich schon eine Bühne geteilt, sei es Green Day, auf Festivals, die Toten Hosen, Ärzte und so weiter. Wir konnten mit ganz vielen Bands auch auf Tour schon fahren. Da sind zum Beispiel Plus 44 zu erwähnen, wo 2 von Blink-182 mitspielen. Blink-182 haben mich tierisch geprägt. Und dann halt mit Travis und Tom so in Backstage-Räumen zu sitzen und deren Shows also einfach nur geil. Dann waren wir mit BD Talent öfter unterwegs, wir haben Bad Religion supported, Yellow Card, Sum 41, Good Charlotte und so weiter. Also das waren wirklich ganz viele Helden von mir, die wir dann halt auch privat kennengelernt haben. Also da haben wir schon echt Gott sei Dank oder ganz viele tolle Sachen abarbeiten können, ganz viele Wünsche.
Jetzt muss ich aber mal eine Frage stellen. Also wir sind ja jetzt so eben durch die Pandemie und diesen Podcast erst so in dieses Rockstar-Game mit reingerutscht und haben.
Wir wollen aber nicht behaupten, dass wir selbst welche wären.
Nee, aber
natürlich lernen
wir das. Wir lernen welche kennen.
Genau, diese Kontakte gehabt, ja. Und was wir halt festgestellt haben, ist, da war bisher noch kein einziges Arschloch dabei.
Jetzt soll ich kann mich ändern.
Nein. Okay, das war Thank You for the Music Folge 54.
Ja. Nee. Kann ich ganz leicht anfangen, ihr Arschlöcher.
Aber ist denn. Geil. Ja, aber jetzt sag mal ehrlich, war da von den Größen, waren da schon wirkliche Arschlöcher dabei? Oder sind eigentlich größtenteils nicht wirklich nette Dudes? Weil ich habe ja die Vermutung, dass diese Musik, die wir alle so hören und die uns alle so geprägt hat, dass du, wenn du das hörst, eigentlich kaum ein Arschloch sein kannst.
Ja, also wahrscheinlich liegt es da auch an der Musikrichtung und so. Da waren ganz wenige Leute, die irgendwie also es gab natürlich manche, die haben einfach keinen Bock auf andere Leute, ja. Die wollen einfach ihre Ruhe haben, aber das ist natürlich, wenn du da, was ich, 1000 Shows gespielt hast oder in dem Jahr schon 200, dann ist dir vielleicht der Sänger von der Vorband in Deutschland auch egal. So, also da das verstehe ich. Und wir haben ja selbst schon über 1000 Shows gespielt und man hat nicht immer Bock auf auf Gespräche oder sowas. Aber die waren trotzdem immer alle sehr höflich und nett. Was uns, wo ich ein bisschen enttäuscht war, war der Sänger von Yellow Card, damals eine meiner Lieblingsbands zu der Zeit. Und da war es so, dass wir, glaube ich, also drei Shows mit denen, die Deutschlandtour, die war 3-4 Shows irgendwie mit denen gespielt haben. Und der hat uns irgendwie nicht im Arsch angeschaut und
schade.
Und eher so ja, ein bisschen von oben herab, so ein bisschen, was wollen die, und wir in den Backstage-Raum kamen. Und bei der letzten, nach der letzten Show, dann habe ich ihn zum Abschied, weil ich dachte, okay, dem zeige ich es jetzt, habe ich ihn umarmt und so getan, als wären wir die allerbesten Kumpels und danke, hey, war richtig geile Zeit. Und der wusste gar nicht, was ihm geschieht, weil er irgendwer ist, der Typ. Das fand ich ein bisschen schade, weil das auch einer meiner Helden damals war. Aber die anderen, der Sum 41-Sänger ist glaube ich, ganz nett, aber ist vielleicht hat auch einige Sachen hinter sich, weshalb er nicht mehr so, vielleicht auch nicht ganz normal mehr in der Birne ist, oder jetzt vielleicht wieder. Der war auch ein bisschen eher abgeschottet, aber die andere waren einfach so super nett.
Das mit Ryan Key ist schade, weil wenn man den so hört, hat man echt das Gefühl, dass man mit dem mal ein Bier trinken gehen könnte. Es ist schade, dass
dachte ich auch.
Wer weiß, was an den 3 Tagen war, ne? Kann man nie sicher sagen, aber ist ein bisschen schade, wenn man Leute dann, ich habe den jetzt mehrfach gehört in Podcasts von anderen Musikern, und es ist klar, dass er dann zu dem Typen von Silverstein und zu dem Typen von Less Than Jake irgendwie gut drauf ist, weil es ist ja ein Mitmusiker auf seinem Level sozusagen, dass du diese Story erzählst,
das finde ich jetzt Gast in der runter. Tat.
Ha?
Jetzt spielst du gerade unseren Gast runter, kein Wunder, wenn Sibi jetzt das Arschloch raushängen lässt, dann
wegen dieser Aussage. Ich glaube, unser Gast hat das verstanden, wie das gemeint ist. So, ne? Damals, Yellow Card, aber weißt du, ist jetzt auch nicht, Yellow Card sind auch nicht Metallica, ne? Muss man jetzt auch mal sagen. Also,
das hast du sehr gut aufgepasst, ja. Allein schon wegen der Geige kann man die sehr gut unterscheiden.
Hey, krasseste. Nee, das kann ich leider nicht erzählen. Ah, das muss ich euch, erinnert mich daran, dass ich euch off-air noch eine gute Yellowcard-Geschichte erzählen muss, aber das ist zu gemein, wenn ich das jetzt hier mache, weil die Person, die es betrifft, hört den Podcast und könnte
die
sehr enttäuscht von
jetzt,
mir sein, wenn
die
ich
weiß
die Geschichte.
Nein, das schon, dass, wenn es um die Geschichte und Yellowcard geht,
muss doch den Namen nicht nennen.
Genau, oder so kann ich es machen. Ja. Genau. Ich war mit einer Person bei einem Yellowcard-Konzert.
Wie hieß sie?
und diese Person fand die Band auch schon lange richtig spitze, ist jetzt aber nicht so sehr drin im Thema Musik wie wir drei jetzt. Ja, also halt Konsument, aber halt irgendwie nicht so wirklich into it, ne? Und dann waren wir auf diesem Konzert und die Person öffnet übrigens gerade die Tür zu meinem Aufnahmezimmer. Ich hatte schon gehört, dass ich die Geschichte erzähle und weiß nicht, dass es. Ich habe 54 Folgen ausgehalten und wir haben schon mehrfach über Yellow Card gesprochen. Naja. Oh, die hat mich angeguckt gerade. Scheiße. Es gibt Ärger. Egal.
Ja, erzähl die Geschichte einfach nicht zu Ende.
Ja, nee, und dann, es ist jetzt, man kann sich ja schon denken, in welche Richtung das geht, weil wir haben die ersten zwei Songs dann von dem Set gesehen und dann dreht sie sich irgendwann zu mir um und meint so, ey, voll krass, dass die eine Geige haben. Und für mich war es halt so, ja, das ist doch das Ding. So, das war doch das, warum wir alle gesagt haben, hey Mensch, das ist ja mal originell, so Pop-Punk mit Geige. So, aber ich mein's gar nicht böse, ne, weil Leute, die da irgendwie nicht so tief drin sind, die nehmen das dann wahrscheinlich, die hören das und denken, ja, okay, es hat irgendwie eine Gitarre mit einem krassen Effekt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also ich will da jetzt auch gar nicht, will mich nicht so abartig drüber lustig machen, aber in dem Moment war es für mich schon so, krass, wie oft hast du denn schon Ocean Avenue gehört? So, ne,
Also einfach nur, weil ich in der Gunst dieser Person nicht sinken möchte, möchte ich einfach sagen, nee, kann man schon verwechseln.
Ja, ey, keine Ahnung. Ja, wir wissen natürlich, wie eine Geige klingt, ne, so, aber wenn du halt, weiß nicht, das war schon ein krasser Moment, ja, so, weil sie halt auch echt so richtig gestaunt hat, so, boah, krass, die haben einen Typen mit der Violine am Start.
Schön, dass ihr euch immer noch gern habt.
Ja, der ist bestimmt kein Arschloch, der Typ mit der Violine, oder?
Nee, der war nett. Der war super nett.
Siehst du? Siehst du?
Nee, aber wirklich, also 99% aller Leute sind da wirklich nett. Es gibt dann auch natürlich irgendwelche abgehobenen Leute wie der Sänger von Smashing Pumpkins, Billy Corgan, der, mit denen haben wir auf dem Festival gespielt, der, da haben dann 3-4 Securities sind neben ihm gelaufen durch den Backstage-Bereich und haben alle aus dem Weg geräumt, dass er ja niemanden im Weg stehen hat. Da haben wir dann, als er wieder zurück von der Bühne kam, dasselbe Bild, haben wir extra unsere, so eine riesen Bierbank, wo wir uns da alle draufgesetzt haben, mitten in den Gang gestellt, sodass er anhalten musste und die Securities von ihm panisch quasi uns auffordern mussten, diese Bierbank wegzuräumen und bitte auf die Seite zu gehen, weil der Herr Corgan muss jetzt da durch. Und aber wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, nee, er hätte wahrscheinlich sagen können, hey, ich kann auch alleine dahin laufen. Aber
ich glaube, den gleichen Eindruck über Billy Corgan hatten seine Bandmitglieder bei den Smashing Pumpkins auch. Also die
kann sein.
Das muss wohl irgendwie unter Billy Corgan in der Band spielen, muss wohl irgendwie nicht so cool sein auf Dauer. Was hingegen ziemlich cool ist, ist der Song, den du uns gerade mitgebracht hast, Walk This Way, Run DMC. Wollen wir nochmal ein Stück nach hinten reinhören, weil wir zahlen ja die GEMI-Lizenz nicht für Nüsse. Lass mal ein bisschen Mucke hören noch.
Yeah.
Springen wir einfach nochmal ein Stück hinten rein, ist eh überall geil. Mach einfach mal an.
Genau.
90er Jahre, auch die Zeit, wo du mal noch Soli machen konntest, ne?
Absolut. Übrigens auch ein Song, den ich, wir haben ja auch ein DJ-Team, Panzer und ich, und dieser Song oder It's Tricky ist ein Bestandteil von einem fast jeden DJ-Set. Und es ist ja, ich bin ja riesen Run-DMC-Fan generell und auch Beastie Boys und so weiter. Und Run DMC haben wir dann tatsächlich mit Itchy gecovert.
Cool.
Ich hab ganz vergessen, dass Aerosmith auch eine Geige haben. Entschuldigung. It's Tricky habt ihr gecovert?
Mann. Wir haben It's Tricky gecovert 2009.
Ja.
Weil wir den Song auch so geil finden und weil wir einfach auch mal coole Rapper sein wollten. Und deswegen noch eine ganz spezielle Verbindung von mir zu Run DMC.
Habt ihr das nur für Live-Shows gecovert oder wurde das dann auch auf irgendeinem Sampler veröffentlicht? Weil irgendwie klingelt's da.
Wir haben es auf Live-Shows gespielt, zum ersten Mal so, aber dann haben wir das auf unserer CD Dead Serious. Stimmt gar nicht. Wir haben es auf Lights Out London ist es drauf. 2011 kam es raus. Da haben wir auch für eine ganz normale CD für uns gepackt.
Ja, weil irgendwie klingelt's da auch bei mir.
Irgendwie, das ist auch ein ganz krasser Hit von uns natürlich. klar klingelt's da,
nee, aber,
Idioten.
Aber
was soll denn das? Hier irgendwelche unlustige Stories über irgendwelche Frauen, die keine Geigen erkennen, erzählen, aber nicht auf den Gast eingehen, der mal einen krassen Cover-Hit hatte.
Du, da wärt ihr aber in richtig, richtig guter Gesellschaft. Wie viele Bands wir hier schon, also nicht zu Gast unbedingt hatten, aber halt auch die wir hier gespielt haben, wo du halt einen Song raussuchst und guckst dann so bei den Spotify Top 5 Songs und der Top 1 Song ist immer ein Cover.
So, bei uns nicht.
Nee, eben, bei euch nicht. Und das ist genau der Punkt. Und ich glaube, aus diesem Ding spielt sich auch nur ganz, ganz schwer wieder frei, wenn du einmal in dieser Ecke bist.
Bei euch ja total krass, Sebi, ne? Euer Top-Song, der kratzt an der 10 Millionen Klicks-Grenze bei Spotify. Das ist nicht ohne. So, also der wurde wirklich schon einige Male gehört.
Der ist echt gut am Start dort.
Ja, und ihr habt mehrere Songs, die auch schon über, also ne, ist das jetzt auch nicht so das Ding, dass ihr sagt, oh mein Gott, der hat so und so viele Klicks, aber es freut einen natürlich trotzdem, ne, wenn man nicht nur einen Song hat, der dann in solch hohen Bereichen unterwegs ist, sondern gleich mehrere. Und das Cover ist
die Gangster-Rapper hören das gerade und sagen, was 10 Millionen? Wie? Ja, an letzte Woche oder wie?
Ja.
War
ja,
aber eine schlechte
Songs
Woche.
Deren Songs sind dabei ja auch nur 90 Sekunden lang. Ja.
Hast,
ne?
du die, so, hast du die Doku auch gesehen?
Na klar, na klar.
Alter.
So. Deswegen haben, das habe ich doch schon mehrfach gesagt, wir sagen alle, ach Mensch, was war das originell, was Kampfsport letztes Jahr gemacht haben? Der einzige Grund war das. So, dann wird die doppelt so viele Klicks bekommen.
Ihr
so,
seid entlarvt.
Als ich das Album, also, ne, oder jetzt halt irgendwie, es war ja kein wirkliches Album, weil als ich das am ersten Tag gehört habe, auf dem Weg nach Frankfurt, konnte ich das viermal hintereinander hören. Ja, doppelt so viele Klicks wie alle anderen, ne?
Ah, so ist das schon gut, clever.
Ja.
Sibi hat auf seinem Album eher so die Standard-Punkrock-Länge, so die guten 2 Minuten. Die
aber ich habe auch einen, glaube ich, 1,5 Minuten, natürlich nur, um bei den Streaming-Diensten abzusahnen, dass ich quasi am Tag 4,3 Cent mehr bekomme.
Ja, ich glaube auch deswegen hast du die ganze Platte aufgenommen.
Genau.
Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Für mich klingt die Platte, ich greife jetzt schon mal ein bisschen vorne weg, wie so ein bisschen so ein Freispielen. Und ich habe jetzt, ohne dass ich jemand bin, der jemals in seinem Leben viele Songs geschrieben hätte, gemerkt, dass du unglaublich viel, also vermute mal, dass du unglaublich viel Spaß beim Schreiben dieser Platte gehabt haben musst, weil so locker flockig, ich meine, der Vergleich ist jetzt gering, weil ihr habt mit Itchy erst ein deutschsprachiges Album und ich würde ja gern schon Gleiches mit Gleichem vergleichen, aber es klingt wesentlich flockiger, wesentlich lockerer aus der Hüfte und irgendwie total befreit. Ist es das, was du auch sagen kannst über die neue Platte oder ist es eher so, hast du dir eher schwer getan beim Schreiben?
Na, du triffst es tatsächlich total auf den Punkt, weil genau so hat sich's angefühlt und es haben tatsächlich jetzt auch wirklich schon echt viele Leute gesagt, die es gehört haben, dass es auf sie so diesen Eindruck macht und es war auch tatsächlich so, aber das, ich glaube, da spielt ganz vieles rein. Zum einen, klar, mit Itchy haben wir das erste deutschsprachige Album. Ich glaube, mit jedem Monat, der dann ins Land zieht, kommt man mehr auch so rein, wenn man irgendwie 18 Jahre Englisch gesungen hat und dann macht man jetzt deutsche Songs, da muss man sich reinfinden so. Aber ich glaube, ein viel größerer Grund, warum es eventuell eben sich so ja lockerer anhört, sag ich mal, ist es einfach der Zeit geschuldet. Wir hatten 2020 mit Itchy vollgetaktete Termine. Wir waren quasi nach dem Album-Release im Februar, waren wir im März, saßen wir auf gepackten Koffern sozusagen für die Tour und 5 Tage vor der Tour musste eben alles eingestampft werden sozusagen und wir konnten nicht auf Tour und das ganze Jahr wäre Tour, Festival, wieder Tour gewesen und dann war erstmal kurz halt 1-2 Monate richtig miese Stimmung in der ganzen Branche, wie ihr euch natürlich vorstellen könnt und da war natürlich auch überhaupt nicht klar, was ist das gerade, was geht ab, wie lange hält das an, man hat natürlich plötzlich von 0 auf 100 Existenzängste, die vielleicht gar nicht berechtigt sind erstmal, aber trotzdem, man ist ja völlig vor den Kopf gestoßen, wie alle und das heißt, man ist erstmal in einer Scheißstimmung. Und als ich dann irgendwann ein, zwei Monate später gedacht habe, hey, es ist zwar alles richtig zum Kotzen, aber es ändert eigentlich nichts an der Tatsache, dass ich immer noch Musiker bin. Und wieso mache ich dann nicht einfach Musik? Und meine Jungs haben mich tatsächlich 1-2 Jahre davor schon auf die Idee gebracht, dass ich mal ein Soloalbum machen könnte, weil ich immer so viele Ideen und Songs angebracht habe. Und irgendwann, ich habe es im Hinterkopf so abgespeichert, aber habe da nicht wirklich dran gedacht und das wäre auch gar keine Zeit gewesen letztes Jahr. Aber dann dachte ich wieder, ja, also dieses Solo-Ding, ich könnte das eigentlich mal jetzt versuchen, weil jetzt ist quasi mit Itchy notgedrungen nichts gerade zu machen, weil wir einfach eine Pause aufgezwungen bekamen. Dann mache ich doch jetzt einfach mal Mucke und dann habe ich mich da so, wie du sagst, freigespielt, die so in den Rausch so gebracht und war plötzlich total gut drauf wieder, weil ich wieder Musik gemacht habe und gemerkt habe, hey, das float auch voll und ich hatte richtig Spaß beim Songs schreiben und war dann voll in so einem geilen Mut einfach die ganze Zeit und das hört man, glaube ich, dem Album an und dann natürlich auch spielt mit rein, dass das ist ja erstmal so ein Hobbyprojekt. Ich sag mal, das ist wieder wie vor 20 Jahren, als ich hobbymäßig Musik gemacht habe. So war das da auch und so hat sich's auch angefühlt, weil die ganzen, ich sag mal, der ganze Druck, den man sich auch viel selbst macht mit einer Band, die jetzt ins 20. Jahr geht, wo unsere Miete, unser Essen bezahlt, wo quasi auch, da muss auch was rüberkommen, ja, also auch wenn es immer noch unser Traumjob ist und gar nicht als Job wahrgenommen wird, aber es ist trotzdem so, dass da hängt halt einiges noch mit dran und ich sag mal, zur nächsten Itchy-Tour sollten schon so und so viele Leute kommen, damit es auch finanziell sich vielleicht lohnt.
Klar.
Und dass es auch nicht oder nicht zurückgeht zur Tour davor und so weiter. Das spielt alles, glaube ich, im Hinterkopf ein bisschen immer mit und man hat seine Ansprüche, die ja immer wachsen auch noch. Und bei dem Sibi hier Projekt gab es eben diese Ansprüche und gibt's immer noch nicht. Das will ich mir auch unbedingt bewahren, dass ich einfach drauf scheiße, wie die Streaming-Zahlen sind und wie irgendwas ist, sondern ich möchte es bewahren, dass ich einfach nur Bock darauf habe und mich freue über jedes Feedback, das kommt und jemand sagt, hey, das hört sich geil an oder es gibt mir so viel oder ist schön, dass du das machst.
Hast du die Platte from scratch geschrieben und wenn nein, gab es da auch diese berühmten Dinger vielleicht, die man schon Monate, wenn nicht sogar Jahre mit sich rumschleppt und irgendwie schafft man es mit der eigenen Band nicht, was daraus zu machen, aber dann kommt der Moment, wo es endlich passt und man konnte endlich was aus dem Riff machen, mit dem man schon länger gekämpft hat, in Anführungszeichen?
Nee, also es war so, dass ich mir zu Beginn, so dass ich gesagt habe, jetzt probiere ich mal wieder Songs zu schreiben, letztes Jahr, habe ich mir mal die Songs angehört, die es aus verschiedenen Gründen nicht auf Itchy, auf das letzte Itchy-Album geschafft haben oder auf die letzten paar Alben, einfach so mal wieder, um so reinzukommen. Und dann hatte ich aber total Bock, neue Sachen zu schreiben. Deswegen ist eigentlich 80-90% des Albums ist komplett neu geschrieben worden. Und zwei Songs sind quasi überarbeitet von Itchy Sessions vom Jahr davor. Aber ja, wie gesagt, der Großteil ist neu.
Cool.
Ja. Ich habe mir das halt so vorgestellt, dass wenn man eine Band hat, die einen gewissen markanten Sound hat, den ihr, naja, zumindest mit dem Sprachwechsel so ein Stück weit nochmal gelockert habt, was glaube ich auch nach dann 18 Jahren mal ganz cool ist, sozusagen so, ich mach mal irgendwas anders, damit ich selber wieder mehr Bock drauf habe. Aber ja, wenn du jetzt einen Song schreibst, hast du im Kopf so, dass du sagst so, okay, ich muss einen Itchy-Song schreiben und der ist ungefähr so. So, der hat das und das Element, damit es halt irgendwie so, hast du nicht? Konntest du dich davon befreien oder red ich Blödsinn?
Hab ich nicht, was vielleicht manche oder oftmals meine zwei Bandkollegen wahrscheinlich eher als Problem ansehen, weil ich eben kein Konzept habe. Ich habe kein Konzept, so muss ein Itchy-Song klingen, sondern ich möchte einen Song schreiben und der kommt dann aus mir raus und es kann halt auch sein, der hat keine E-Gitarre oder der hat einen elektrischen Beat oder der hat eine Geige ja, oder er ist ein totaler krasser Metal angelehnter schneller Punkrock-Song. Also das ist bei Itchy, ich persönlich finde das super an uns, dass wir sehr vielschichtige Alben haben und eben ganz auch mit Stilen spielen und verschiedene Einflüsse eben reinholen. Natürlich ist es aber auch schwieriger für Außenstehende, dann so eine Band zu greifen, wenn sie eben nicht diesen Signature-Sound hat. Also ich sag mal, Bad Religion kann man greifen oder so, die klingen halt immer einigermaßen ähnlich und dann eine Band, die eben nicht ähnlich immer ähnlich klingt, ist halt schwieriger zu greifen. Und das war schon immer so auch ein Punkt in der Band, wie schaffen wir das, so diese Vielzahl an Stilen und Ideen, weil er auch noch Panzer viele Songs schreibt, ja, zusammenzubekommen, sodass es eben einen roten Faden gibt. Und das war immer eine große Herausforderung. Und deswegen ist es so, dass ich nicht mit irgendeinem Konzept rangehe. Und ich habe leider, oder was heißt leider, ich habe auch beim CB Here Album überhaupt kein Konzept gehabt, aber ich hatte in der Zeit irgendwie Bock auf Punkrock, Pop-Punk, so. Vielleicht auch, weil es so gerade eine Aufbruchstimmung war, schönes Wetter draußen. Dann kam das eben aus mir raus. Und ich war dann selber überrascht, dass es ziemlich straight punkrockig ist, dieses Album. Aber auch das war nicht mit einem Vorsatz, sondern ist einfach so passiert.
Ich würde sagen, wir kehren mal langsam wieder zurück zur Musik. Und wir hatten gerade absolut Oldschool hier mit Run DMC. Und welch besseren Übergang gibt es dann, als hier zu deinem Teaser in die Kategorie Neu zu wandern? Denn da ist ja von der New School die Rede. Swingige Barbershop-Musik auf New School gemacht. Wir tappen ja beide ein bisschen im Dunkeln, Matthias, und weil ich das nicht so ertrage, im Dunkeln zu tappen, Sivi, würde ich mir wünschen, dass du uns vielleicht noch einen kleinen Tipp gibst, es sei denn, du sagst, dass wir das nicht kennen können oder so, weil es so nischig ist oder so, dann will ich gar nicht raten.
Das ist eine gute, ich glaube, ihr kommt nicht drauf. Die Band hat, das ist nicht so rockig, sage ich mal, eher Funk, Beat-lastig, keine Ahnung. Die hatten ein, zwei Pop-Hits auch, die viel im Radio liefen. Ja. Einen ganz großen sozusagen, der heißt Weak. Cause I'm weak. So, wie auch immer. Diese Band kennt ihr vielleicht nicht. Deswegen kann ich euch wahrscheinlich erlösen, oder?
Ja, mach ja. Mal. Oder auf jeden Fall eine Band. Matthias?
Nee, ich habe halt in Richtung, es gibt so Swing-Punk-Bands, das ist total geil, weil die Texte klingen nach Punk-Rock, auch so von den Aussagen, von den Attitüden her. Die stehen auch alle mit abgeranzten Gitarren mit Aufklebern auf der Bühne, aber es swingt halt und alle Leute stehen halt so im Publikum und schwurfen so. Und ich dachte so, okay, aber es gibt dafür eine Szene.
Swing ist eher für mich, meine ich eher so tanzbar und jetzt nicht so nur so herschwingen, sondern okay. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht führe ich euch noch mehr in die Irre. Ich lasse einfach mal laufen und ich finde es einfach total interessant, diesen Sound von denen und was für ein Gefühl das transportiert. Used to keep it cool, used to be a fool, all about the bouncing master. Watch it on the news, what you gonna do? I could hit refresh and forget. Used to keep it cool. Okay.
Wie heißt die Band, Judy?
AJR. 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 Ja.
Schon mal gelesen auf alle Fälle.
Ich finde dieses Sample so gut. Diese Bläser. Ja, das
ist es Trompete oder ist es doch irgendwie so.
Ich glaube, es ist. Ja.
Bam, bam, das ist sehr gut.
Dieser Song wird aktuell für irgendwas im Fernsehen verwendet.
Ja.
Aber ich weiß nicht für was. Werbung, Show, komm nicht drauf.
Vielleicht mal ein bisschen.
Ja, ich find's mega gut.
Ich find's wirklich. Mach mal Pause.
Ausgefadet.
Ja.
Ja, nice. Ja. Ja, ich dachte mir, könnte ich eigentlich machen, wie im Radio. Ich geil.
Ja, dann finde ich den Pegel wieder, wird dann in der Show unterschiedlich laut.
Dann finde ich es richtig gut, es macht richtig Spaß und ja, ich finde es mega.
Wie kamst du drauf? Jeder entdeckt eine Band irgendwie, wer hat dir das gezeigt, wie kamst du drauf?
Ich glaube, ich kam irgendwie, ich weiß nicht mehr wie, vor 2-3 Jahren über Spotify wahrscheinlich oder einen Streamingdienst drauf. Ich weiß nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr wie. Ich glaube, also auf dem Album hat Rivers Cuomo von Weezer einen Gastvocal, vielleicht darüber. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat es mich total gleich gecatcht und ich mag das. Ich mag das, wenn es so Samples von Trompeten gibt, die aber wahrscheinlich gar nicht von Trompete gespielt sind, sondern eher vom Keyboard. Das fand ich schon. Ihr merkt ja eh, dass ich jetzt nicht so der 100% pure nur Punkrock-Hörer bin, sondern ich bin da schon ziemlich so, ja, weitläufig unterwegs. Und jetzt möchte ich mal kurz schauen, weil ich gerade von dieser Trompete gesprochen habe, da gibt es noch einen anderen Pop-Song, der ähnlich funktioniert und den ich auch schon richtig geil fand damals, von Jason Derulo, übrigens super Typ, weil er singt bei jedem Song von sich am Anfang seinen Namen.
Ja.
Finde richtig geil. Hier spart kommt man sich irgendwie. Genau, ohne Witz. Genau.
Das wär,
der hat einen Song, der heißt Trumpets.
Alter!
Hör mal kurz an.
Du willst mich verlachst.
Ich muss mal vorspulen.
Ey! Heute erinnert mich Google
dran. Ich lieb das.
Heute erinnert mich Google dran, dass ich vor 7 Jahren in Irland war und wir haben im Mietwagen, mein Kumpel Erik und ich, diesen Song, der lief im irischen Radio da hoch und runter und kam dann erst im Sommer zu uns. Wir waren im Februar in Irland, weil wir zwei einfach gedacht haben, wir müssen mal raus. Und da lief Trumpets und wir saßen die ganze Zeit im Auto, dieses ba, 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 da, 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 und haben diesen Mietwagen da durchgejuckelt mit unseren Astralkörpern. Das war phänomenal. Das klang jetzt gerade zweideutig.
Geil, aber das funktioniert ähnlich.
Das funktioniert.
Merkt ihr diese, genau. Ja. Und es fiel mir gerade noch ein, da gab es nochmal einen Song, den ich damals geil fand, noch länger her. Ich glaube, da gibt's auch sowas. Moment. Oh, laut.
Who's that girl? Na 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 na. La 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 la.
Ja, auch so ähnlich.
Großartig.
Auf jeden Fall, ich mag das. Ich mag das. Irgendwie, ich bin eigentlich überhaupt nicht der Bläser-Fan. Ich hasse Ska zum Beispiel. Aber das finde ich einfach nur cool. Und das ist so irgendwie auf eine clevere Art und Weise eingebaut. Und ich will sowas auch mal versuchen zu schreiben. Vielleicht dann mit einer Gitarre, die da gefeatured wird oder so.
Ja, ey, Bock drauf. Kommt dann auf Volume 2.
Zum Beispiel.
Oder 3.
Ja, genau.
Daniel, dein Verhältnis zu der Art Popmusik, Jason Derulo etc., AJR, du hast wahrscheinlich jetzt gerade gegoogelt, ich sehe in deinem Gesicht, du hast gerade ein Google-Gesicht aufgesetzt.
Ja, aber ich habe die Info leider nicht gefunden. Eigentlich wollte ich das nur für mich selbst wissen, wo ich den Song schon mal gehört habe, so, weil, keine Ahnung.
Ich glaube, die haben einen anderen Song, der in der Werbung, glaube ich, kommt. No, thank you, is what I should have said, I should be in bed. Moment. Bad for me, one kiss. Bad for me, but I give in so easily.
And no thank you, I should stay strong. Und gleich droppt der Beat.
Ja.
Ja, kenne ich auch.
Ja. Ja, der war richtig groß, glaube ich, auch so im Popradio, wobei ich das jetzt nicht höre, aber der ist, glaube ich, in der Werbung. Auf jeden Fall machen die irgendwie, die machen eigenständige Mucke, die irgendwie klingt wie keine andere Band so. Und das finde ich super.
Weißt du irgendwas über die Band? Irgendwie, wo kommen die her? Was machen die so?
Die kommen aus Amerika, ich glaube New York oder sowas, aber ich weiß nicht, also ich weiß nicht viel mehr. Das ist auch so eine Sache, die ich eigentlich total schade finde. Bei der aktuellen bei den aktuellen Musikhörgewohnheiten, dass man einfach, man findet einen Song geil oder einen Künstler geil, hört den so, aber man weiß gar nichts mehr. Ja? Früher hätte ich halt von jedem die Biografie von denen gewusst und wo er aufgewachsen ist und wie er in die Schule ging und was
sein erste bester Jugendkumpel
hieß. Ja, genau. Ja. Und jetzt weiß ich halt gar nichts, sondern höre halt die Songs. Ja, irgendwie das, schade eigentlich. Aber ja,
das hat aber auch zwei Seiten. Ne? Also zum einen, klar, ist es schnelllebiger und ich glaube, die Hörer haben nicht mehr sowas wie eine Loyalität. Also ich glaube, es gibt kaum noch Leute, wenn du mal ein Album hast, was ein bisschen anders klingt, die dann sich da reinbeißen und sich da reinhören
das
wollen.
Das stimmt.
Es gefällt nicht, kommt halt der Nächste um die Ecke, den ich hören kann. Aber andererseits hast du dadurch auch die Möglichkeit, halt der Nächste hinter der Ecke zu sein. Und dir ganz schnell eine Hörerschaft erschließen. Also dieses Viralgehen, was man vor ein paar Jahren gesagt hat, das ist halt immer noch möglich. Und ich glaube, das ist leichter denn je. Und ich glaube, alles, was du brauchst, ist ein pfiffiges Video. Ist ein Song, der eine Message hat, die zugänglich ist und der irgendwo eine Hook hat, der dich musikalisch irgendwie abgreift, ne?
Um noch auf deine Frage zu antworten.
Ist immer noch alles möglich, ja.
Ach, sorry. Um noch deine Frage zu antworten. Verhältnis zu der Mucke. Also, das, was Sibi uns mitgebracht hat, finde ich ganz cool. Jason Derulo ist für mich TikTok-Musik. So, also, finde ich nicht geil. Bestimmt eine gute Stimme, aber also vor allem dieses eine Lied hier, wie heißt das? Savage Love.
Das war natürlich mit Jason Derulo.
Nein, das ist dieses komische TikTok-Lied. So, das kenne ich halt von meinen Schülern, ne? So. Das kennt ihr auch, das hier. Wenn ich von dem Geräusch geweckt würde, da würde ich mich umgehend aus dem Fenster stürzen. So. Also wirklich ganz, ganz grauenvoll. Aber ja, heute habe ich zum Beispiel The Weeknd gehört. Ist ja auch so einer dieser neuen Artists, ne? Und das finde ich wiederum total abgefahren, weil das irgendwie so ein bisschen moderne Mucke ist, aber klingt so nach 80s und so. Habt ihr euch mal mit dem beschäftigt, The Weeknd?
Ja, ist ein neues Zeug, aber ist auch keine neue Mucke eigentlich, den gibt's auch schon länger und das
klar.
Mega viele gute Songs gemacht, die jetzt nicht 80s klingen.
Ich bin da
total offen.
Also klar gibt's jetzt schon länger, aber so. Also
neuer als Aerosmith.
Ja, das definitiv, Aber dass der jetzt so riesig ist, also diesen absoluten Mega-Hit, der irgendwie, was weiß ich, wie viele Klicks hat. Wie heißt der? Blinded by the Lights oder sowas? Nee, das ist ein Song von den Streets.
Blinding Lights. Ihr wisst,
Blinding Lights, genau. Das war doch jetzt wirklich erst letztes Jahr, dieser absolute Todeshit, ne?
Genau. Halt aber so, er hat schon echt so auch viele große Hits gehabt. Also das ist schon, ich finde ihn einen sehr, sehr guten, vor allem einen mega Sänger. Also ja. Ist irre, seine Stimme.
Er ist ja so einer, der, es wird ja häufiger gemacht, dass man dann so in so musikalischen Entwicklungslinien denken möchte, wer ist so der nächste so und so, ne? Und das ist ja tatsächlich einer, der dann häufig genannt wird, wenn es darum geht, so, ey, wer ist denn so der Erbe von Michael Jackson, ne? So vom Style und ein bisschen weitergedacht. Und da habe ich das schon mehrfach gehört in dem Zusammenhang, so, dass der da häufig genannt wird. Aber wir reden besser nicht über Michael Jackson, ne, Kratzi?
Nee, aber reden wir einfach über Sibis Neigung zum Pop, weil ich glaube, dass der Pop tatsächlich in deinem neuen Album, ich glaube, der Zugangsfaktor ist, weil du hast einfach Melodien, Songs, die ja, die einfach leichter zugänglich sind, ich muss mir, und das ist jetzt ohne es absolut böse zu meinen, ich muss mich in dein Album nicht reinarbeiten, oder ich musste mich in dein Album nicht reinarbeiten. Man verrät den Hörer nicht zu viel. Der erste Song auf dem Album ist Kannibal. Der kam schon als Single raus. Und du machst dieses Album an und du hast gleich Bock. Du hast gleich cool. Bock. Es ist ein Pop-Punk-Song, der geht auf die 12. Die Message ist klar. Es ist ein tricky Wortwitz dabei. Kannibalen mögen jeden, die haben sich zum Fressen gern, hahaha. Ha, ha. Aber das ist, ohne dass es auf die Platte-Tour kommt, es gibt ein wirklich cleveres Video in so einer richtig urdeutschen Kneipe, wo du diverse Schmankerl mit Hand und Fuß
serviert bekommst. Die Kneipe heißt übrigens Maultäschle.
Das Maultäschle?
Geiler Name.
Ja, Wahnsinn. In Eisling, in meiner Heimatstadt.
Hat aber auf jeden Fall einen hessischen Steinguttopf links hinter dir im Bild gehabt mit so einem Bembelmuster. Das hat mich sehr gefreut. Bembel.
Ja. Genau. Danke, das freut mich so. Und klar, ich habe überhaupt nichts gegen Pop. Also ich habe gegen gar keine Musik irgendwas. Also klar, du mit Techno oder so kannst du mich jagen oder irgendwie wie ein peinlicher Schlagerscheiß. So ist, aber generell bin ich offen für alles und wenn mir irgendwas gefällt, dann gefällt es mir halt. Und mir dann ist es mir scheißegal, was das für ein Genre ist oder wer das auch so macht. Ich finde es dann halt geil. Und darum geht's mir beim Musikhören.
Was willst du denn auch gegen Pop haben? Pop heißt Pop, weil es ist populäre Musik.
Genau.
Ja, das heißt, den Leuten gefällt's. So, mehr sagt das doch erstmal gar nicht aus.
Genau. Und ich finde, ja, also mir sind manche zu engstirnig, was Musikhören angeht. Die dann, ich sag mal, aus Prinzip zum Beispiel, beispielsweise, keine Ahnung, kein Taylor Swift-Song, die würden niemals einen Taylor Swift-Song geil finden. Sowas ist mir fremd, so ein Gedankengang, weil das ist egal, wer da was bringt. Wenn jemand einen geilen Song schreibt, dann finde ich den Song geil und dann kann es Taylor Swift sein oder meine Mutter oder sonst jemand.
So, pass auf, wir gehen jetzt mal her und nehmen den Song Tag für Tag von deinem neuen Album und wir sezieren den jetzt mal auf seine Pop-Elemente. Hast du Bock? Gehen wir mal komplett.
Ja, sehr gerne.
Gehen wir mal komplett dran. Fangen wir einfach mal ganz vorne an.
Machst du an oder soll ich?
Mach du. Das ist
ein Wo-Chor, natürlich Pop im Extrem.
Ja, und auch das Akkordmotiv, das kann jeder geile Anfang 2000er Punk sein. Das sind vier Akkorde, die funktionieren.
Ja, Zweitstimmen, die irgendwie schön im Hintergrund was machen.
Beide von dir?
Ja. Ich habe bis aufs Schlagzeug alles eingespielt und eingesungen.
Dann hast du ja nur ein Video gemogelt.
Ja.
Ja, und das ist...
Ja, Zweitstimmen hört man, das mag ich gerne, einfach schöne Melodien.
Bis dahin.
Diese Steigerung, wie beim David Guetta-Song, oder?
Ja, oder es ist auch nicht böse gemeint, oder in einem Disney-Song, weißt du, wenn der Hauptdarsteller gerade entdeckt, er wandelt sich aus irgendeiner Situation heraus und hinterher geht's dann los, let it go, let it go.
Ah, das ist ja geil.
Ja, so diese.
Finde ich super, ohne Scheiß. Da würden viele Rockmusiker und auch Kollegen von mir, gern geschätzt, die hätten sich erschossen, wenn ihnen jemand gesagt hat, erinnere mich an einen Disney-Song. Ich fasse es als Kompliment auf.
Das habe ich mir gedacht,
genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst, dieses Gefühl, das es dann vermittelt so.
Ja.
Und finde ich mega geil.
Jeder Disney-Film ist ja immer so diese typische Heldenreise, ja. Und genau dieser Song, der in dieser Schlüsselszene jedes Films stattfindet, ist, wo du entwickelst dich aus irgendwas heraus. Und das hast du ja, wenn du jetzt auf den Text des Songs achtest, ja ein Stück weit auch, ne?
Ja, cool. Ja, finde ich total interessant. Wäre ich jetzt nie drauf gekommen und so, hat auch noch nie jemand zu mir gesagt, aber finde ich cool.
So, Daniel, du als Lehrkraft, was kriege ich für meine Interpretation?
Boah, ich fand das schon gut. Ja, also umfassend dargelegt, ziemlich souverän, auch eingeleitet und so weiter. Ne? Und ja? Hat dann begründetes Fazit am Ende. Ja, ja, ja.
Ich habe jetzt am Klimax abgebrochen. Ich gehe nochmal 2 Sekunden zurück, weil das war nämlich so der Pre-Chorus. Und jetzt gucken wir mal, worin das Ganze gipfelt. Jetzt sag mir doch mal ganz ehrlich, funktioniert, wo funktioniert das nicht? Das funktioniert doch einfach.
Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht funktioniert.
Ja, aber weißt du, es gibt ja auch Musik, die muss man sich erarbeiten.
Ja, also es gibt auch ganz sicher von mir Songs, die man sich erarbeiten muss. Aber das ist auch für mich so kein Qualitätsmerkmal oder irgendwas. Also, weißt du, über sowas mache ich mir gar keine Gedanken. Ob jetzt ein Song vielleicht eher zugänglich ist oder weniger, ob man 3 Durchgänge braucht, um reinzufinden, ob man den Text auf Anhieb versteht oder nicht. Das ist mir scheißegal alles. Das ist mir wirklich egal, weil ich schreibe bei alles auf, ich werde mal auch einen komplizierten Song, oder es gibt auch komplizierte Songs, zu denen man wahrscheinlich entweder gar keinen Zugang findet oder erst spät. Dann gibt es simplere Songs. Hauptsache mir gefällt der Song und alles andere ist mir echt ziemlich scheißegal.
Vielleicht fällt mir das auch nur deswegen so auf, weil ich in letzter Zeit viel Platten gehört habe, wo ich mich wirklich ranarbeiten musste. Ich versuche immer noch, bis auf heute, und ich habe sogar die Track-für-Track Erklärungsvideos gesehen von dem neuen Foo Fighters Album. Und Leute, ich glaube, langsam, da kann man nichts mehr arbeiten. Vielleicht ist es auch einfach nicht mein Style. Und deswegen war es
einfach so. Ja, da gab es so stärkere von denen. Ja,
deswegen war es einfach so die Offenbarung für mich. Wir wurden bemustert. Ich habe das gehört und ich dachte so, geil. Und ich will jetzt grillen. Ich will jetzt Bier trinken. Und vielleicht hole ich sogar mein altes Skateboard raus und breche mir das Bein. So einfach nur, weil ich Bock hatte. Weil es einfach was war, wo ich mich sofort wieder abgeholt gefühlt habe. Und einfach diese Unbeschwertheit da war. Und das war cool.
Das ist der Schreibprozess zu diesem Song, liegt ja noch nicht so wahnsinnig lang zurück, deswegen kannst du dich ganz bestimmt noch dran erinnern. Was war jetzt in diesem Fall zuerst da? Also es interessiert mich jetzt aus der Perspektive eines Möchtegern-Songwriters, war in dem Fall zuerst eine textliche Komponente da oder tatsächlich erst irgendwie so eine Chord-Progression oder so, erinnerst du dich?
Bei mir ist es eigentlich zu 95% ist erst die Musik da.
Ja.
Und dann auch so halt, dann ist auch quasi die Melodie, die der Gesang irgendwann mal macht, wahrscheinlich da. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es da war, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich halt irgendwie die Akkorde und so, ich dachte wahrscheinlich, dieser Rhythmus ist geil. Und dann dachte ich, im Refrain könnte man halt singen, so. Und dann suche ich nach einem Thema, das ich gut finde, wo ich vielleicht auch schon Themen habe, notiert habe, darüber würde ich gerne mal singen, so.
Ja.
In dem Song geht es jetzt ja eigentlich drum, ums Schreiben, über das, dass ich eigentlich immer, wir sehen uns ja gerade hier über WhatsApp, ich habe gerade eine Schere in der Hand, spiele mit dieser rum, weil ich irgendwann immer was machen muss. Ich habe immer was in der Hand zum Rumspielen, sei es eine Fernbedienung oder ein Stift oder irgendwas. Ich kann nicht still sitzen, bin viel zu hibbelig die ganze Zeit, weshalb auch ich dieses Album geschrieben habe. Also viele Musiker in der Corona-Zeit haben kein Album geschrieben, weil die sich vielleicht auch einfach mal zurücklehnen können und Fernsehen gucken. Aber ich kann sowas nicht. Ich muss irgendwie Sachen machen. Und davon handelt dieser Text eben auch, dass ich ständig Melodien, Sachen im Kopf habe, die ich irgendwie verarbeiten muss. Und so ist dann dieser Text jetzt entstanden. Aber meistens ist bei mir erst die Musik da.
Wenn du Songs schreibst, jetzt unabhängig, ob für dieses Album oder ob es jetzt Demos für deine Band sind, machst du dann so diesen klassischen, dieser Song muss auch auf einer Akustikgitarre funktionieren, Approach erstmal, wenn du schreibst, oder fängst du schon relativ früh an, auch selbst irgendwie Drums zu setzen und einen eigenen Basslauf zu spielen, dass du die Instrumente alle zumindest so ein bisschen spielen kannst, hast du ja schon durchblicken lassen. Bei Drums, Drums auch, oder? So ein bisschen, hast du gesagt, ne?
Im Video, ja, tust also, du, im Video sieht es auch so aus, als könntest du es.
Ich glaube, ich kann, ich kann auch Schlagzeug spielen, aber nicht so, dass es jemand anhören sollte.
Ja, okay.
Also ich wollte jetzt, also zumindest nicht so, dass ich es auf eine CD pressen würde. Das wäre nicht, glaube ich, nicht so clever. Deswegen hat es mein guter Kumpel Chris Kotze von Jennifer Rostock und Kotzreiz gespielt.
Ah, stopp, darf ich da kurz einhaken?
Ja.
Daniel, Chris Kotze, Jennifer Rostock, Kotzreiz. Weißt du, wo der vorher gespielt hat?
Bei Yellow Card,
keine Ahnung. Mann, der war, genau, Chris Kotze als Geiger bei Yellow Card, geiles Bildchen, ja. Mega geil. War. Nein, Chris Kotze war früher bei der Band Everest aus Darmstadt. Chris Kotze kommt aus Darmstadt.
Ach, guck an. Ja, wusstest Everest du das? Kann so ich mich es. Noch dran erinnern.
Ja, weil das war so bei uns so, in unserer Jugendzeit waren die halt so, wenn es örtlich irgendwas gab, waren die halt so immer als Headlining-Act gesetzt quasi so, ne?
Ja, Everest sind dann auch irgendwann, glaube ich, das war so die eine dieser Berlin Bands. Ja, es tut mir jetzt echt leid, ja. Das ist so dieses Klischee, ne? So nee, aber die eine dieser, ja, eine der Bands, die nach Berlin gegangen ist und dann.
Also war nur Fun Fact zu Chris Kotze, ist mir gerade so eingefallen.
Ja. Also
Fun Fact zu Chris Kotze, genau. Es gibt auch einen Deutsch-Rapper mit dem fast identischen Namen, der nennt sich Chris Kotzen. So, ne?
Also, ah, okay.
Honorable Mention nochmal an den Hip-Hop-Bereich. Aber du wolltest was zu deinem Songwriting-Prozess erzählen, weil ich dich danach gefragt hatte. Demo-Entstehung und so weiter.
Ah ja, genau, Demo-Entstehung, genau. Ja. Also meistens klampfe ich ein bisschen auf einer Western-Gitarre oder Akustik-Gitarre rum und dann setze ich mich aber in mein Home-Studio-Setup und programmiere oder spiele dann alles ein und programmiere auch das Schlagzeug. Also es kam schon auch vor, dass ich sag mal, ein Song auf einem Itchy-Album zu 99% genau war wie in meinem Demo. Das ist eben bei uns meistens der Vorgang, dass halt Panzer einen Song schreibt zu Hause. Er ist jetzt, sag ich mal, technisch nicht so bewandert, dass er es irgendwie groß umsetzen und als Demo programmieren könnte. Er spielt es uns halt auf der Gitarre vor und dann machen wir das zusammen sozusagen zu Ende. Aber er hat auch eine eigene oder eine ziemlich klare Vorstellung, wie es klingen kann. Bei mir ist es eben so die Schreibweise, dass ich halt zu Hause dann setze ich halt da und überlege mir einen Drumbeat, der passt, programmiere den dann, der hört sich dann auch gut an, guck, was geht, was nicht und nehme dann Bass auf und Gitarre und so weiter. Dann so arbeite ich den Song dann eigentlich so durch und dann ist er natürlich schon relativ weit.
Das ist ja halt auch cool, dass du halt mit Panzer halt entsprechend auch ein Kompagnon bei Itchy mit dabei hast, der halt genauso Gitarre und Bass. Also ich erinnere mich noch an einen der ersten Auftritte, die ich von euch gesehen habe, so irgendwann 2005, 2006, so irgendwie in dem Dreh, wo ihr, ich glaube, gefühlt 10-mal die Instrumente getauscht habt während dem Gig. Auch teilweise, ich glaube sogar einmal habt ihr einen Song verkackt und dann neu angefangen und hab deswegen die Instrumente getauscht. So.
Das kann gut sein. So, wir haben auch teilweise im Song getauscht.
Ja, genau, also, irgendwie sowas, ja.
Ja, das ist einfach nur da, das ist, also Panzer, oder wir am Anfang hat man wirklich, ich sag mal, fast halb gespielt. Und zwar, ja. Wir beides von der Gitarre kamen, hat halt jeweils, der den Song geschrieben hat, der hat halt Gitarre gespielt und der andere musste halt Bass spielen. Weil wir hatten keinen Bassisten.
Musste Bass spielen,
ja, genau. Ja, es ist wirklich so, Ja. Und beim Gesang war es genauso. Der den Song geschrieben hat, hat den halt auch gesungen.
Cool, also das war so mit einer meiner frühesten Erinnerungen, ne? Und ich meine, klar, jetzt in den Videos sieht man es, oder in einem Video, übrigens auch geile Location, clever gemacht, ne? Welche Räume stehen definitiv leer und sind für ein Videoshoot verfügbar? Fitnessstudios, ja, hey, und Restaurants. Ja. Also es ist echt.
Genau, stimmt.
Das Budget schon mal gespart. Hast du die Platte auch produziert? Also wenn du jetzt schon instrumental fast alles gemacht habt?
Nee, produziert hat sie der Flo Nowak, der hat auch die letzten Itchy-Alben gemacht. Hm. Einfach mit dem arbeite ich super zusammen und der hat dann quasi gemischt und da haben wir auch das Schlagzeug mit Chris aufgenommen.
Okay, also das heißt, dann mit Chris dann getroffen und er hat es dann quasi nochmal, okay, ja. Mhm.
Genau. Dann hauen wir doch vielleicht nochmal so einen kleinen Anspiel-Tipp auch raus. Und wir können auch gerne natürlich nochmal in den Song reinhören. Matthias, du hast ja, glaube ich, auch schon so deinen Lieblingssong im Vorgespräch genannt. Wir können es ja auch nochmal on-air machen. Wenn ihr diese Folge jetzt hier am Donnerstag hören solltet, Donnerstag der, was ist das, 25.?
Ja.
Ja,
ja, genau. Dann erscheint ja morgen deine Platte. Sibi, stimmt's?
Genau.
Und wenn die dann rauskommt morgen, dann könnt ihr natürlich den Song hören, den ihr gerade gehört habt. Aber Matthias und ich haben auch noch jeweils einen Anspieltipp. Also mein, ich fange mal an, Mir hat das der Song Cabrio besonders angetan. Und ich freue mich auf den Tag, an dem man trotz Heuschnupfen, auch das war ein Thema im Vorgespräch, das wir jetzt nicht mehr aufgegriffen haben, denn Sivi und ich sind seit dem letzten Wochenende schon gut dabei, was den Heuschnupfen angeht. Ich freue mich darauf, diesen Song, wenn man dann wirklich vielleicht mal in einem Cabrio durch die Gegend fährt, zu hören. Das ist auf jeden Fall ja so ein richtig geiler Sommerpunk-Song. Der hat es mir angetan, aber ist nicht der einzige auf der Platte. Okay, Matthias, bei dir.
Ich bleib jetzt mal für die Show bei Kannibalen, weil das für mich der Opener war, wo ich gesagt habe, so ja geil, ich will Sibi in der Show haben, habe ich mega Bock drauf. Aber ich gebe allen 15-jährigen Jungs, die diesen Podcast hören und die ein bisschen Gitarre spielen können, folgenden Tipp. Ihr holt euch die Platte am Freitag und dann lernt ihr den letzten Song dieses Albums auf der Gitarre spielen. Weil wenn dieser scheiß Corona-Kram vorbei ist und es werden die ersten Lagerfeuer angezündet und ihr
Jungs,
spielt
Jungs, das ist das neue Wonderwall.
Das ist das neue Wonderwall. Und glaubt mir, wenn da auch Mädels mit am Lagerfeuer sitzen, könnte dieser Song vielleicht euer Leben nachhaltig verändern.
Nice. Kratzi, the date doctor.
The date hitch. Wollen wir nochmal ein Stück hören? Ich würde nochmal ein Stück weiter vormachen und würde nochmal in den zweiten, Ende des zweiten Refrains springen.
Und danach wird gereteasert.
Danach wird gereteasert.
Da weiß der Sibi noch gar nicht, was das ist.
Ja, das ist der
Sibi. Die vierte Dimension, Alter. So,
das
let's
ist,
go.
Ja, genau.
Also ich wollte mir ja eigentlich
Entschuldigung.
Es ist ja 21 Uhr gerade und ich dachte, der Podcast geht so eine Stunde.
Oh, Entschuldigung.
Um 20 Uhr wollte ich Spaghetti Carbonara anfangen.
Oh.
Und jetzt haben wir uns so geil verquatscht und ich habe gar nicht mehr an Spaghetti Carbonara gedacht. Und ich freue mich so über das geile Gespräch. Das macht richtig Bock.
Entschuldigung.
Ich hoffe trotzdem, dass du noch was überziehen. Zu essen. Naja, ich hoffe, dass du trotzdem noch was zu essen bekommst. Man muss sagen, also eine Stunde haben wir schon lange nicht mehr geschafft, aber wir steuern jetzt tatsächlich, und das haben wir auch schon lange nicht mehr geschafft, auf die 2 Stunden zu.
Machen wir doch Folgendes. Wir machen einfach Folgendes. Die Leute hören sich jetzt einfach morgen die komplette Platte an. Dann müssen wir das jetzt
bestellen. Bestellen sich richtig geil Spaghetti Carbonara.
Und bestellen sich dazu beim Italiener, weil support your local gastronomy, ja. Also bestellen sich beim Italiener dazu eine richtig geile Carbonara, aber die echte mit richtig Ei und so. Hier nix mit Sahne.
Ohne Sahne, genau.
Jawohl, ja, genau, weil der Experte weiß das. Und was macht der Experte aus den ganzen übrig gebliebenen Eiweißen?
Cocktails.
Nee, eine Pavlova.
Doch. Nein, er macht Cocktails. Ich bin ja Cocktailtrinker und habe viel zu viel Barmaterial zu Hause. Über 100 Flaschen Alkohol. Und da gibt's sehr viele Cocktails, die Protein vertragen und da ist Eiweiß perfekt für.
Ah, okay. Kennst du Pavlova?
Nee, aber erklär mal.
Eischnee schlagen mit Zucker? Ne? Dann auf ein Backblech streichen, das so schöne Wellen macht, dann backst du das im Ofen quasi wie Baiser, aber nicht durch. Also das muss quasi innen drin so zäh sein wie so Schaumkussmasse. Wenn du das Zeug aus dem Ofen holst, hast du schon parat gefrorene Himbeeren und Splitter von grob gehackter Schokolade. Das machst du da drauf, die Schokolade schmilzt, wow. Die Himbeeren werden warm und dann noch so einzelne Tupfen Vanilleeis.
Als ob es heute noch Carbonara geben würde.
Dann hast du hinterher 5000. Da hast du hinterher 5000 Kalorien zu dir, wenn du die Carbonara vorher noch gegessen hast. Aber du bist auch ein verdammt glücklicher Mensch. Verdammt glücklich sind die Menschen übrigens auch, wenn sie unsere Reteaser hören. Weil das ist nämlich der Teil der Show, wo Daniel und ich wiedergeben, dass wir aus den Songs unserer Gästen was mitgenommen haben.
Weißt du, was das Geile an dem Wort Pavlova ist? Sorry, ich muss da hier nochmal kurz einhaken. Ja, wenn du das so sophisticated sagst und einfach so, es kommt auf die Situation drauf an, in der du das loslässt. So, gestern Abend habe ich mit den Jungs noch so eine Pavlova genossen. Dann denken alle, du hättest so eine geile Zigarre geraucht. Oder so. Und in Wahrheit hast du so ein Eischneegericht mit Himbeeren gegessen. Es kommt immer darauf an, auf die Delivery, ja. Aber hey, apropos Delivery, ich bin hier gerade in deine Delivery reingefahren.
Nee, mach doch nichts. Reteaser. Sibi, also wir machen einfach quasi nochmal neue Teaser. Das heißt, das Spiel läuft folgendermaßen. Du sagst nochmal deinen alten Teaser und Daniel und ich jeweils quasi, wie wir den Song jetzt, wo wir wissen, was es ist, quasi nochmal verpacken würden in einem Teaser.
Okay, dann geht es jetzt wieder um meinen alten Song.
Genau.
Den ich angeteasert habe mit Gute Nacht Musik von alten Herren aus San Francisco.
Matthias, ich hab die Befürchtung, dass wir das erste Mal den identischen Reteaser gebaut haben. Könnte das sein?
Hast du auch den Geh ins Bett, kleiner Depp?
Ja, natürlich.
Ja, gut, okay.
Dann steht original Geh ins Bett, kleiner Depp. Honorable Mention an JBO hier.
An JBO. Ne? Der zweite Song von Run DMC.
Genau, mein gebrauchter Song, Walk This Way, wurde beschrieben mit einem Video mit Adidas-Schuhen und Drogenabhängigen.
Daniel, du fängst an.
Ich wollte unbedingt was mit einem anderen Aerosmith-Titel machen. Weil es ja gebraucht ist, ist mir das jetzt, glaube ich, auch gelungen so insgesamt. Wir haben ja gesagt, es war anscheinend so ein bisschen eine Hassliebe zwischen Run DMC und Aerosmith. Und ich habe gereteasert, Love with an Imitator.
Oh, nicht schlecht. Wow, okay, da hast du jetzt den Podcast gewonnen.
Das ist definitiv fast der Hauptpreis.
Ich war mir nicht sicher, ob das einer von denen ist, wo die Leute sagen, was? Sag nochmal? Oder wo alle sagen,
nee, 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 das war schon der mit der Geige.
Was hast du gegen die Geige-Geschichte, Digga?
Also ich muss echt sagen, die Geige-Geschichte, also das ist so eine Geschichte, wo man da als derjenige, der es erzählt bekommt, sagen muss, ja, hätte man dabei gewesen sein sollen.
Ah, oh, ehrlich? Nee. Ah, ich weiß nicht.
Ah, schon. Ich dachte, da kommt jetzt was richtig Krasses und dann war es schon zu Ende. Sorry, es tut mir sehr leid. Es ist natürlich für dich auch total emotional und jetzt kam sie rein und dann ist die Liebe wieder aufgeblüht im selben Raum und
Findest du echt, dass das eine schwache Pointe ist? Ehrlich
aber
jetzt?
Ich möchte für die Geigeschichte eins festhalten, der Daniel kriegt in dieser Woche weder Carbonara noch Pavlova. Davon kannst du ausgehen.
Genau. Der kriegt einen Arsch versohlt.
Das klingt nach einem spannenden Bandprojekt, so Carbonara Pavlova. Was machen die für
geil.
Mucke?
Carbonara Pavlova
aus Österreich kommen.
So Spaghetti-Rock.
Okay, aber dein Reteaser für Video mit Adidas Schuhen und Drogenabhängigen, Matthias?
Ja, pass auf, ich versuche was Neues. In einem Audio-Podcast ist mein Reteaser ein Bild. Kennt ihr noch die MTV-Werbung mit zwei identischen Gläsern? Einmal rechts Tequila Sunrise, einmal links Steven Tylers Morgenurin. Kennt ihr diese MTV-Werbung noch?
Nee, muss man dabei gewesen sein. Entschuldigung.
Arsch. Nee, dann posten wir das auf jeden Fall demnächst in unserer Story, damit alle wissen, was ich meine.
Ein bildhafter, ein ikonischer Reteaser. Ein ikonischer Reteaser. Das ist auch das erste Mal hier. Super, okay.
Genau. Und für den neuen Song, Burn the House Down.
Hast da war du mein Teaser Barbershop-Musik auf New School gemacht.
Ein Glück haben die Friseure wieder offen.
Das ist geil. Bei mir steht hier nur, am 1.3. wird Termin gemacht.
Ja, geil.
Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht.
Gut. Am 1.3. wird Termin
Matthias,
gemacht.
Matthias, wir zwei heute. Ach, geh ins Bett, kleiner Depp.
Ja, genau. Geh ins Bett oder geh essen, lieber Simi. Danke für die Musik, die du uns mitgebracht hast. Danke, dass wir mit dir so schön überziehen durften und so wunderbar abschweifen durften. Ich glaube, dass allein die erste halbe Stunde Metallica hat einigen ganz große Freude gemacht, weil ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die sozialisiert wurden, so mit Metallica.
Das glaube ich auch. Ey, Jungs, wirklich, ich hatte richtig viel Spaß. Es war ein Highlight-Podcast in meinem Leben und ich hatte eine super Zeit. Vielen Dank.
Das freut uns natürlich sehr. Wir würden uns natürlich auch alle freuen, wenn ihr alle, die das jetzt hört, natürlich uns als Podcast abonniert. Thank you for the music bei Spotify und sonst überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr da drauf geklickt habt, dann könnt ihr fast schon loslaufen in den Plattenladen eurer Wahl. Haben die offen? Nee, haben sie nicht. Aber ihr könnt sie vorbestellen, egal wo.
Doch, klar. Ja, du kannst sie im Plattenladen vorbestellen und dann abholen. Das geht.
Ja. Auf jeden Fall, egal wie, Sibis Platte, Volume 1, weil nur wer Volume 1 hat, bekommt auch Volume 2, die nämlich nur für die Abonnenten von Volume 1 erscheinen wird. Ansonsten geht's für alle anderen weiter mit Volume 3. Sibi, ich habe das jetzt mal klar gemacht, muss jetzt leider halten. Sorry.
Sehr gut.
You heard it here first. You heard it here first. Ansonsten, Sibi hier folgen, der macht sehr, sehr geile Videos, die sind extrem witzig, haben wir gar nicht drüber gequatscht, ob das du da auch selber so Regie geführt hast quasi oder zumindest Schnitt und so weiter alles selber gemacht hast. Der Mann ist ein Hans Dampf in allen Gassen, Multi-Instrumentalist, Video-Artist und Podcast-Ikone, kann man schon sagen, bei dem Ritt, den du jetzt hier durch sämtliche Podcasts durchgemacht hast. Und mir hat's Spaß gemacht, Daniel, ich hoffe dir auch.
Ey, selbstverständlich. Also war ein sehr guter Talk mit abwechslungsreicher Musik erneut und Sibi auf jeden Fall jetzt hier für den Freitag und alles, was danach kommt, alles Gute. Wir hoffen, dass die Platte beim Rest der Republik ähnlich gut ankommen wird wie bei uns. Und freuen uns aber natürlich auch, wenn Itchy dann hoffentlich bald wieder auf der Bühne zu sehen sind. Und wer weiß, vielleicht könntest du ja die Vorband dann von Itchy sein. Das wäre doch geil.
Boah, das wäre aber viel Arbeit. Das ist ja eine Doppelschicht.
Langer Abend, ja.
Na gut, langer Abend, ungefähr so wie heute. Ich hoffe, danach hat dir wenigstens schon jemand deine Carbonara gemacht oder zumindest schon mal die Eier getrennt.
Ganz liebe Grüße gehen noch raus an den lieben Chris von Superlife Promo, der dieses Date hier heute Abend möglich gemacht hat. Liebe, liebe Grüße nach München und immer wieder gerne. Und ja, die letzten Worte gehen an unseren Gast. Magst du noch was loswerden, Sibi?
Ja, das sage ich auch. Thank you for the music. Und macht weiter so. Ein super Format habt ihr da. Und coole Typen seid ihr auch noch.
Dankeschön. Danke, das geht wunderbar wie Öl. Ich bin der Matthias.
Ich bin Daniel.
Und das war der Sibi.
Ich war der Sibi.
Bye. Genau.
Bye, bye.
Tschüss.